Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. In der Leitung ist Tino Meyer. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich grüße dich.
Freue mich, dass du dabei bist. Und erste Frage natürlich, wie war es Freitagabend? Das neu renovierte Heinz-Steyer-Stadion ist eröffnet worden. Du warst dabei.
Ach, es war richtig toll, sage ich dir. Also war ein sehr, sehr schönes Leichtathletik-Meeting. Solche Sachen war so mein Gedanke, auch wenn man dann durch die Ränge gegangen ist, müsste es viel, viel öfter geben. Also nicht zwingend nur Leichtathletik, aber so Events. Mal abgesehen von Dynamo-Heimspielen, die immer Events sind, mal wieder sowas, so eine Einzel-Events da. Es war wirklich toll, war eine tolle Stimmung. 10.000 Leute, dann am Sonntag ja auch bei den Monarchs, war wirklich ein richtig toller emotionaler Abend. Alles, was man da hört und liest, kann ich auch exakt auch nur so bestätigen. Leichtathletik ist ja so ein bisschen auch mein Faible und ja, nach mitternächtlicher Stunde bin ich sogar selbst noch eine Runde gerannt.
Oh, so schön.
Also, das war toll. Das war toll. So wie früher.
Wie damals bei deinem Wettkampf, als du mit Karl dort deine Bestzeit über 100 Meter gelaufen bist.
Dass du das gemerkt hast, bedeutet mir jetzt auch viel, Jens.
Die 13,04 Sekunden. Ne?
Da hast du dir jetzt nie richtige Zeit gemerkt. Ich glaube, es war deutlich schneller.
Das Einzige, ich habe wirklich viel Lob gehört für die Eröffnung, was ich gehört habe, es gibt wohl zu wenig Toiletten. Oder man geht davon aus, dass der Dresdner weniger austreten muss.
Das ist, glaube ich, irgendwie so ein gesamtplanerisches Thema. Das Stadion ist ja ursprünglich, glaube ich, will jetzt nicht exakt falsche Zahlen nennen, aber es ist mal deutlich kleiner geplant worden. Ich glaube, für 5.000 war das mal ausgelegt. Dann hat man im Zuge der Baumaßnahmen, hat man das dann irgendwie auf 10 schon hochgezogen. Und irgendwie hat man wahrscheinlich aber die Toilettenanzahl eher so bei 5 gelassen, bei 5.000 Zuschauern. Und ich glaube, das Stadion ist ja in der Regel auch kein Eventstadion, ne? Und könnte mir gut vorstellen, dass diese mobile Toilettenlösung, dass das Tatsache für Events auch die Dauerlösung dann ist. Also, dass diese mobilen WCs dann nicht immer stehen, dass wenn man ganz normaler Trainingsbetrieb ist, dass die dann nicht da sind. Aber dass man die immer, wenn große Veranstaltungen sind, dass man dann doch darauf zurückgreifen muss. Bin aber jetzt auch zu wenig Bauplaner, um zu sagen, wie man das hätte anders lösen sollen, müssen und können.
Zum Beispiel dann nächstes Jahr, Anfang August zu den Finals, da denkt man ja wohl noch drüber nach, mobile Tribünen aufzustellen, damit aus den aktuell 10.000 Zuschauern vielleicht dann doch noch ein paar mehr werden.
Auf 15, genau. Mit mobilen Tribünen kann man das auf 15 erweitern. Was ich mir gut vorstellen kann, dort wo die alte Anzeigetafel stand, dahinter kann man vielleicht auch nochmal so fest installierte, also so ein WC-Häuschen oder Haus, kleines Haus bauen.
Ja, aber es kostet eben auch eine Stange Geld und sowas.
Und das sind wir wieder beim Thema.
Ist momentan das Geld jetzt nicht mehr ganz so stark da, aber wo gibt es denn schon viel Geld?
Also das ist ja, und was heißt momentan? Ich meine, das ist ja jetzt ein Thema, was nicht nur Dresden, aber speziell auch Dresden die letzten Jahre schon verfolgt.
Den nächsten Wettkampf, weil du gesagt hast, große Events gibt es ja schon am 15. September mit dem City Biathlon.
Ja, genau.
Die großen norwegischen Stars.
Ja, finde ich auch ein cooles Format, glaube ich. Klingt ein bisschen abwegig. Man hört ja den einen oder anderen hämischen Kommentar, es ist jetzt schon Winter, Biathlon im Sommer, wie soll denn das gehen? Aber ich glaube, das guckt sich total toll an.
Ja.
Was ich da toll finde, dass man die Athleten auch mal ohne Pudelmütze und Rennanzug sieht. Die kommen ja da echt in kurzen Hosen und haben natürlich eine Sonnenbrille auf. Aber trotzdem, und speziell auch Wintersportler sind absolut nahbar. Also ich glaube, da kommt man richtig nah ran und kann an der Strecke ja alles, was außerhalb des Steyrstadions ist, kann man ja, glaube ich, richtig an die Strecke auch ran. Ohne Eintrittskarte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein ganz tolles Wochenende wird.
So sieht das aus.
Werbung.
Und dann freuen sich viele schon auf das nächste Dynamo-Heimspiel. Das steigt dann am 21. September. Das ist der Ostklassiker gegen Hansa Rostock. Und mit unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner gibt es VIP-Tickets, VIP-Panoramaplätze im Rudolf-Habel-Stadion zu gewinnen, inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger Pilsner und viele mehr. Was müsst ihr tun? Ihr müsst einfach auf radeberger.de gehen. Und das sind wirklich exklusive Plätze, denn soweit ich gehört habe, Tino, das Spiel gegen Hansa Rostock ist ausverkauft.
In einer Stunde, das habe ich auch gehört.
Ja.
Genau. Also die Euphorie, die schon vor dem Stuttgart-Spiel nicht klein gewesen ist, die ist ja sicherlich jetzt auch noch weiter angewachsen und das wird ein ähnlicher, stimmungsvoller Nachmittag, Abend, wie wir ihn jetzt zum Beispiel gegen Cottbus oder auch gegen Düsseldorf erlebt haben.
So, dann gehen wir mal hinein. Wir haben viel zu sprechen, viel zu diskutieren. Unsere heutige Runde mit zwei Kollegen, die schon häufiger hier dabei waren, freue ich mich sehr drauf. Erstmal wieder bei uns in der Runde, schreibt für die Kollegen von Bild, Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens.
Und die Schüler kennen das Newton'sche Gravitationsgesetz, kennen den Satz des Pythagoras, die Einsteinschen Feldgleichung. Und bald müssen die Schüler in der 6. Klasse vielleicht auch seine Formel herbeten, die sogenannte Narrendorf-Rechnung. Nebenbei arbeitet der Mann auch noch für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost. Guten Tag, Thomas Narrendorf.
Eigentlich wollte ich doch über diese Formel gar nicht mehr reden. Grüßt euch.
Du musst über die Formel nicht reden, Thomas. Die ist ja in der Welt. Newton hat über seine Formel auch nicht mehr geredet. Die war dann da.
Ich habe sie ja gar nicht mehr ins Spiel gebracht.
Nee, aber alle Welt redet drüber, oder? Ich glaube, in den letzten Wochen in jeder Sendung ist die Narrendorf-Formel oder die Narrendorf-Rechnung zur Stimme gekommen.
Sollte ich mir patentieren lassen, oder?
Tja, Thomas, da bist du leider zu spät. Das haben wir schon gemacht.
Aber natürlich dann, mit seinem Namen. Also können wir kurz nochmal erklären, Herr Narrendorf, was besagt Ihre Rechnung?
Die Rechnung besagt, dass Dynamo Dresden nie ohne den FC Erzgebirge Aue in der zweiten Liga spielen kann. Weil bisher war es noch nie so.
Aber irgendwann, mal sehen, vielleicht passiert es ja mal.
Aber bevor ich wieder Schimpfe bekomme, ich habe nicht angefangen.
Aber Pokal geht ohne den Schacht. Also das wissen wir. Pokallos am Sonntag. Lasst uns mal damit anfangen. Es ist Darmstadt 98 geworden. In der zweiten Bundesliga Vorletzter. Aus der Bundesliga ja abgestiegen im Sommer. Ein Punkt aktuell. Trainer Thorsten Lieberknecht seit Sonntag weg. Im Pokal haben sie in der ersten Runde Teutonia Ottensen mit 3:1 geschlagen. Und es gibt das Wiedersehen mit Paul Will. Was fällt euch noch ein? Patrick, fangen wir mal mit dir an.
Naja, erstmal im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt nicht unbedingt der absolute Wunschgegner, weil wir Darmstadt ja schon mal in der zweiten Runde hatten.
Vor 4 Jahren.
Richtig, genau. Also dementsprechend hätte ich mir jetzt lieber einen anderen Zweitligisten gewünscht, der genauso schlagbar ist. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, vielleicht eigentlich doch der richtige Gegner, weil du da jetzt eine Mannschaft hast, die genügend Probleme im Moment hat. Hoffentlich haben sie die dann auch noch, wenn der Spieltermin Ende Oktober ist und die grundsätzlich absolut schlagbar ist für Dynamo.
Wie siehst du es, Naro? Ende Oktober wird gespielt. Eins kann man sagen, es werden 30.000 Zuschauer mehr da sein als damals im Dezember 2020. Och, das war kalt, es war stimmungsarm, es war ein Geisterspiel, es war tiefste Corona-Zeit und Dynamo hatte mit 0:3 verloren, war damals eigentlich chancenlos. Da rechne ich mir Ende Oktober deutlich mehr aus.
Ja, da gab es diese 30.000 schwarz-gelben Luftballons, ne?
War das Spiel, die Geisterticket-Aktion, ja.
Und die Geisterticket-Aktion. Ja, was mir am Sonntag als erstes aufgefallen ist, war, noch nie gewonnen gegen SV Darmstadt. Also es hätte bessere Lose gegeben, aber jetzt müssen sie es annehmen. Und momentan in den Verfassungen der beiden Mannschaften ist Darmstadt mit Sicherheit schlagbar. Aber du hast selber gesagt, das sind noch 7 Wochen und knapp 8 Wochen bis dahin. Und daher muss man abwarten, was passiert. Es wird kein 0:3. Das sage ich auf alle Fälle, das wird enger zugehen und man hofft natürlich, dass Dynamo dann im Dezember auch nochmal im Pokaltopf auftaucht.
Das wäre wunderbar. Tino, was mir also eingefallen und aufgefallen ist bei der Auslosung, also die 3x3-Basketballerin, die kann sicherlich hervorragend Basketball spielen, ist ja auch Olympiasiegerin geworden. Losen konnte sie jetzt nicht so besonders gut. Also es gibt keine Partie, wo ich sage, boah, da habe ich Schnappatmung bekommen.
Das stimmt. Es ist ja danach auch im Studio, glaube ich, darüber diskutiert worden, was ist denn jetzt das beste Spiel? Und man hatte so das Gefühl, dass alle sichtlich Mühe hatten, jetzt so eine richtig tolle Begegnung in dieser zweiten Runde rauszufinden oder rauszudeuten. Und ja, mein erster Gedanke war Paul Will und mein zweiter Gedanke war Trainerwechsel 5 Wochen zu früh in Darmstadt. Weil Tatsache, was Ende Oktober ist, das ist wirklich in so einer Fußballsaison ewig weit hin. Da ist alles offen. Dass Darmstadt schlagbar ist, dass in der zweiten Liga jeder schlagbar ist, das ist irgendwie klar. Ich mache es mal so ähnlich wie mit dem Auftaktgegner. Welcher Gegner wäre jetzt besser gewesen? Wäre jetzt Karlsruhe besser gewesen? Oder also wir haben ja immer über einen schlagbaren Zweitligisten gesprochen. Ne? Welcher ist schlagbarer, welcher ist unschlagbar? Von daher, irgendwie, und da sage ich jetzt gerne, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und wenn Dynamo noch nie gegen Darmstadt gewonnen hat, dann müssen sie Ende Oktober eben damit anfangen.
Naja, das ist ein guter Vorsatz.
Man muss ja nochmal vielleicht sagen, dass Darmstadt ja einfach in so einer langen Negativspirale drin ist, dass ich das jetzt nicht sehe, dass die Lilien da mal so ganz einfach rauskommen und rausmarschieren. Also dementsprechend, wenn man diese längerfristige Entwicklung sieht, haben die auch schon noch genügend zu tun, um diese Entwicklung zu brechen.
Ich sag mal, da hast du natürlich insofern recht, Patrick. Und das ist mir jetzt im Nachgang erst klar geworden. Ich dachte ja, okay, die sind letztes Jahr abgestiegen, die sind jetzt schwer aus den Startlöchern gekommen. Krass, dass Thorsten Lieberknecht so schnell zurücktritt. Und dann habe ich mal ein bisschen tiefer gelesen. Die haben ja ewig nicht gewonnen. Die sind ja nicht nur abgestiegen aus der Bundesliga, sondern haben halt auch ewig dieses Gefühl zu gewinnen nicht mehr gehabt. Und das wiederum erinnerte mich dann stark an Dynamo. Und von daher hast du schon irgendwie recht, klar, das ist jetzt mit dem Trainerwechsel wahrscheinlich doch nicht ganz getan. Also vermutlich.
Nee. Natürlich wird mit einem neuen Trainer auch ein neuer Wind reinkommen. Ich halte ja Thorsten Lieberknecht wirklich für einen richtig guten Trainer. Das hat er in Darmstadt bewiesen, das hat er auch in Braunschweig damals bewiesen. Aber ich glaube, die Geschichte war ausgezählt. Und es ist immer schwierig, wenn du mit dem Trainer dann auch absteigst, dann musst du eigentlich die Mannschaft komplett umkrempeln.
Und das hat er ja versucht, oder?
Ja, aber man aber hat ja beim 0-4 gegen Elversberg gesehen, es funktioniert einfach nicht. Es läuft nicht zusammen und es ist wirklich heiße Luft am Bölle. Das merkt man ganz deutlich.
Na, die Frage ist ja, mit welchen Erwartungen in die Saison geht. Ne? Also das muss man ja schon nochmal sagen. Wenn man so einen Umbruch macht, wie viel Zeit gibt man dem Trainer? Da müsste man dann wirklich wissen, wie die Gespräche waren. Generell muss man einfach mal beobachten, wie das dann läuft, bis halt Ende Oktober ist. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Dynamo so oder so eine sehr gute Chance hat, dieses Spiel trotzdem zu gewinnen.
Ja, eine gute Chance haben sie sicherlich. Und wie gesagt, Heimvorteil. Der Heimvorteil macht dann schon was, wird Flutlichtspiel sein. Mal schauen, wann dann gespielt wird, ob Dienstag oder Mittwoch. Wir lassen uns überraschen. Sprechen wir über den Samstag. Ich glaube, das wird jetzt keine Partie sein, über die man noch in 4-5 Monaten sprechen wird, weil es eben ein solider, ein seriöser Sieg gewesen ist und sehr souverän. Und man hat die Aufgabe, diese, ich will gar nicht Pflichtaufgabe sagen, aber wenn man gegen einen Aufsteiger so ordentlich spielt, dann ist das ordentlich gewesen.
Ja, ordentlich auf alle Fälle. Ich hatte eigentlich nur in den ersten 10, 15 Minuten Bedenken, dass die spielerische Stärke von Stuttgart zum Tragen kommt. Aber dann ist einem auch aufgefallen, dass die Jungs nur spielen wollten. Ich habe in dem ganzen, der ganzen ersten Halbzeit eine Flanke gesehen. Und da war mir also von Stuttgart. Und dann war mir es dann irgendwann klar, wenn sich Dynamo drauf einstellt, werden sie das Ding ziehen. Und dann ist es halt auch wirklich gut, wenn du effektiv bist und mit deiner ersten Chance in Führung gehst. Und danach lief das eigentlich. Also mit dem 1-0 hatte ich dann überhaupt keinen Bammel mehr, dass hier irgendwas schief geht.
Ich fand auch, die kribbeligste Phase, und wir werden es auch in den Stimmen gleich hören, war die vor dem 1-0, vor der Dynamo-Führung durch da Ferner, so 10. Minute rum, da haben die Stuttgarter mal kurz den Finger gehoben, haben gesagt, oh, wir wollen hier mitspielen. Aber danach lief es dann eigentlich gut für Dynamo.
Ja, mitspielen wollten sie, glaube ich, die ganze Zeit. Und mitgespielt haben sie auch, waren halt aber überhaupt nicht torgefährlich. Ne? Das hat der Trainer von denen ja dann auch moniert, dass das alles schön aussieht. Aber je näher sie an den Dynamo-Strafraum kam, desto weniger fiel ihnen dann noch ein, was aber immer auch mit dem Gegner zu tun hat, in dem Fall halt mit der Dynamo-Verteidigung, die an dem Tag, fand ich, auch individuell sehr gut stand und auch nicht diesen individuellen Aussetzer, wie wir ihn oftmals hatten, drin hatte. Und insofern kommt dann am Ende genau so ein Ergebnis zustande, wobei ich halt sagen muss, das 1-0, ne? Wir reden oft über Effektivität, über Chancenverwertung. Ich weiß gar nicht, ob man das zum Beispiel als hundertprozentige Chance im Nachgang verbuchen würde. Er hat es einfach überragend gemacht. Ich meine, der Pass war überragend. Wir können über das Tor dann gleich nochmal ausführlich reden. Aber die Vollendung, das war groß. Also mit der, und da sieht man halt, Tatsache, wir haben auch über Christoph da Ferner ja schon im Vorfeld oder vor der Saison viel geredet. Also für die dritte Liga auf jeden Fall ein Top-Stürmer, der vielleicht in der zweiten Liga bei seinen Stationen zuvor jetzt in Nürnberg und in Düsseldorf, wo es eben nicht so richtig gepasst hat, aber der dieser Mannschaft unheimlich gut tut.
Machen wir gleich nochmal ausführlicher über das 1-0 reden. Hören wir zunächst mal die Analyse von Niklas Hauptmann, was er nach dem Spiel gesagt hat. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Seriös gelöst.
Ja, kann man so sagen. Komisches Spiel, finde ich. Kommt ganz gut rein. Dann haben wir eine Phase, in der wir sehr tief stehen. Der Gegner hat gute Kicker, sind wir viel hinterhergelaufen, sehr anstrengend. Haben in der ersten Halbzeit viel Kräfte gelassen, was man, glaube ich, dann auch hinten raus gemerkt hat. Da hat man in der ersten Halbzeit eine Phase schon, in der wir Druck machen. Und das 1-0 hilft uns natürlich. Zweite Halbzeit, ja, mit dem 1-0 und die gelb-rote Karte, das waren dann schon die zwei Knackpunkte. Weil muss ja an der VfB, gute Fußballer, gut den Ball laufen gelassen. Wetter war zum Glück nicht so heiß wie die letzten Tage, aber trotzdem warm. Und da hat man gemerkt, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit schon viele Kräfte gelassen haben.
Du sagst es gerade, die gelb-rote Karte hat ihn dann den Zahn gezogen, weil sonst muss man mit einem 1-0-Vorsprung, das ist dann ein bisschen dünn.
Definitiv, also unabhängig von der gelb-roten Karte haben wir in der Halbzeit gesagt, wir wollen aufs zweite Tor spielen, weil so ein 1-0 verteidigst du nicht eine ganze Halbzeit weg. Wir wollten das zweite Tor mit der gelb-roten Karte. Musst du auch immer aufpassen, dass du die richtige Balance behältst, dass du dann nicht anfängst durchzudrehen. Aber haben wir, glaube ich, seriös runtergespielt und dann, wie gesagt, hinten raus hat man, glaube ich, gemerkt, dass wir viel Kraft gelassen haben in der ersten Halbzeit und das dann runtergespielt haben.
Und ich glaube, jetzt ist Länderspielpause. Mit der ersten Phase der Saison kann man recht zufrieden sein. Im Pokal weiter und 3 von 4 Spielen in der dritten Liga gewonnen.
Ja, also du sagst, es sind jetzt ein paar Spiele. Aber klar, haben wir uns das schon so ungefähr vorgestellt, bis auf das Spiel letzte Woche. Aber darum geht es ja auch, dann sowas abzuhaken und Fokus wieder nach vorne zu richten. Ich glaube, bisher ist der Start in Ordnung. Und ja, jetzt werden wir nochmal eine intensive Trainingswoche haben. Aber allein für den Kopf vielleicht mal ganz gut zu wissen, dass es nicht direkt das nächste Spiel wieder ansteht.
Ja, Tino hat schon die Vorlage gegeben. Patrick, das 1:0 hat, glaube ich, ja, den Weg zum Sieg erstmal geebnet. Ich würde ja sagen, nicht nur das Tor war sehr schön, sondern auch die Vorarbeit. Es war ein Zuckerpass von Vinko Scharpina auf da Ferner.
Absolut richtig. Im Grunde geht das Tor mal mit der Balleroberung los. Und das ist für mich der große Unterschied, wenn ich nochmal das Zurückrunde sehe. Unter Markus Anfang war das Gegenpressing ja praktisch dann irgendwann gar nicht mehr vorhanden gefühlt. Man hatte kaum noch Balleroberungen in Tornähe und hatte über das Umschaltspiel vor allem auch gar keine Akzente mehr setzen können. Und das ist natürlich jetzt wiederbelebt. Und damit sieht man natürlich auch, dass dann ein guter Pass reicht, um ein Tor zu machen und man nicht wie unter Markus Anfang, sage ich mal, 10 Pässe in Folge brauchte, bis man dann mal die Kiste gesehen hat. Also dementsprechend ist halt das genau der Schlüssel. Und wir haben ja auch gesehen, wie der Platzverweis erzwungen wurde. Da kann man nochmal kurz so einen Schwenk machen. Auch da war es ja das aggressive Draufgehen. Und das war in einer ganz, ganz wichtigen Phase, weil Dynamo eben nicht immer passiver wurde. Wobei ich da sage, da musste man vorsichtig sein, dass es nicht passiert gegen so einen Gegner, sondern eben aktiv bleibt, vorne drauf geht und damit eben so eine Situation auch erzwingt, dass es dann zu dieser gelb-roten Karte kam.
Also mit der 1:0-Führung Schwung aufgenommen, dann weitere Chancen gehabt und mit dieser verdienten 1:0-Führung in die Pause gegangen. War die gelb-rote Karte dann die Geschichte, die die Partie dann endgültig entschieden hat?
Ja, also grob gesagt ja, weil mit einem Mann weniger auswärts bei einem 0:1 Rückstand ist es allgemein schwer. Und der Di Bernadetto war ja auch noch mit die tragende Säule im Stuttgarter Spiel. Also hat ja auch viel gemacht und damit war ihre zentrale Anspielstation auch raus und damit war das Ding dann gegessen. Wobei ein Tor fällt immer schnell durch einen Standard, durch ein Eigentor, was weiß ich. Aber sie haben das konzentriert und abgeklärt gelöst.
Ich knüpfe da gerne auch an Thomas Stamm an, was er danach gesagt hat. Ich meine, so eine gelb-rote Karte, so ein Platzverweis, egal für wen und in welcher Phase, ist ja manchmal für die Mannschaft, die nur im numerischen Vorteil ist, manchmal ein Nachteil. Ne? Das haben wir schon x-mal auch gehabt, dass das diesmal so überhaupt nicht zum Tragen kam, dass dieser Sieg dann nie in Gefahr geriet. Ich finde, das ist schon auch eine, zumindest für diesen Samstag, ein Qualitätsmerkmal, dass das Dynamo wirklich bis zum Schluss sehr konzentriert und souverän runtergespielt hat.
Sagt nicht nur Thomas Stamm, sondern sagt ja auch Lars Bünning. Können wir mal kurz reinhören. Für dich sicherlich auch schön, heute in der Startelf gestanden. Die kniffligste Phase war die vom 1:0, vor eurem 1:0, weil da wurden sie ein bisschen keck.
Ja, haben wir in der Halbzeit auch besprochen. Also ich glaube, da haben wir uns ein bisschen zu weit hin reindrücken lassen. Und zwar klar, dass die Jungs sehr, sehr gut am Ball sind, auch in diesen engen Räumen. Trotz alledem waren wir der Meinung, dass wir trotz der tiefen Höhe es geschafft haben, sie dann nicht endgültig komplett vors Tor zu lassen. Aber das ist so, dass irgendwie... Ich habe jetzt keine 100%ige von denen im Kopf. Also wir haben es dann trotzdem noch geschafft, das wegzuverteidigen und dann Konter zu setzen. Ja, dann Richtung Halbzeit wurde es dann wieder besser. Und ja, nach der Halbzeit dann auch mit der gelb-roten Karte ist dann auch immer fast noch kniffliger als 11 gegen 11 weiterzuspielen, so für die Köpfe der Spieler. Also auf der einen Seite bei Stuttgart denkst du dir, okay, ich mache ein paar Meter mehr. Auf der anderen Seite ist es fast eine Fußballerkrankheit, dass du dann sagst, jetzt müsste es eigentlich durch sein. Aber ich finde, das haben wir gut geschafft, dass wir da trotzdem auf Höhe geblieben sind und das durchgezogen haben.
Das ist so ein Musterbeispiel, wie man das gegen eine zweite Mannschaft angehen muss.
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit uns,
ja. Und ja, Lars Bünning kann sich natürlich mit auf die Schultern klopfen, denn die Defensive um ihn herum hat zum ersten Mal in der Liga 0:0 gespielt. Im Pokal gegen Düsseldorf hatten sie es ja auch schon geschafft. Ich glaube, das war auch für ja die Mannschaft, gerade auch für den Defensivverbund, aber es ist alles eine Mannschaft und eine mannschaftliche Leistung, mal ganz wichtig auch zu sagen, wir können hinten 0:0 spielen.
Auf jeden Fall. Also das finde ich definitiv. Und wenn wir das in der letzten Rückrunde sehen, wie oft da 0:0 gespielt worden ist und wie schwer man sich nach Rückständen getan hat, dann sind wir genau bei dem, was jetzt im Gegenteil passieren sollte, diese Saison, und zwar über die ganze Saison, dass man eben in der Lage ist, mehr Spiele 0:0 zu spielen, dass man immer wieder in der Lage ist, ein Momentum im Spiel auch zu drehen. Also man kann ja mal ein Stück passiver werden, man muss dann aber auch wieder aktiver werden, gerade gegen den Ball. Und das klappt bisher ganz gut. Da ist die Mannschaft halt auch insgesamt ein bisschen erfahrener aufgestellt. Also ich finde, da geht vieles in die richtige Richtung, ohne dass wir zu sehr loben müssen, weil vor einem Jahr standen wir auch ziemlich gut da und da muss man dieses Jahr immer wieder ein bisschen warnen, dass man in diesem emotionalen Umfeld bei Dynamo einfach nicht zu früh wieder in den Mechanismus verfällt. Nächstes Jahr sind wir sicher in der zweiten Liga.
Patrick, es war aber trotzdem im vierten Punktspiel das erste Mal zu null. Ne? Und sie haben halt die Fehler aus den ersten drei Spielen nicht gemacht. Gerade in der Anfangsphase, wo dann Stuttgart doch noch spielbestimmt war. Und das ist halt dann ein Vorteil, wenn du nicht nach 10, 11 Minuten 0-1 oder gar 0-2 zurückliegst, weil dann kannst du dein Spiel in Ruhe aufbauen und das so zu Ende spielen, wie du es dann zu Ende gespielt hast.
Und ich finde es ja ganz wichtig, dass man dann trotzdem das 2-0 gemacht hat, weil gegen so eine zweite Mannschaft, frag nach in Rostock, ist so ein 1-0 Vorsprung immer eine ganz wackelige Kiste und mündet dann auch gerne mal in einem Unentschieden. Und das hat Dynamo gut gemacht, das zweite zu machen, und mit dem 2-0, mit einem Mann mehr, war die Messe gesungen.
Genau so ist das, und ist dieser Satz, den du gesagt hast, der gilt natürlich nicht nur für zweite Mannschaften. So ein 1-0 ist ja immer eine wackelige Angelegenheit. Insofern war das 2-0 wichtig. Und wieder das Tor an sich, Toni Menzel, Kopfballungeheuer, ist das eine. Die Vorarbeit ist das Herausragende, fand ich jetzt bei dem Treffer wieder, Vinko Schabina. Und da auch nicht unbedingt der Pass, sondern die Bewegung, die er davor macht. Das war beim 1-0 so und das ist beim 2-0 so, wie er da seine Gegner stehen lässt. Das ist das, was mich an den beiden Treffern so begeistert hat, diese Ruhe, die er da am Ball hatte. Und klar, dieses 2-0 gab dem Spiel dann natürlich auch die Ruhe, in dem Moment halt die endgültige Entscheidung.
Wobei man beim 2-0 einfach nochmal sagen muss, war natürlich auch katastrophal verteidigt. Also da hat
das kommt immer mit, na klar.
Wirklich einfach so viel Zeit, ne, zu flanken. In der Mitte steht noch der kleine Toni Menzel frei. Also man muss das dann wieder ordentlich einordnen. Also absolut sonst alles richtig. Beim ersten Tor genialer Pass von Schapina, aber beim zweiten Tor, das war ein relativ einfaches Ding. Das musst du dann auch ausnutzen in dieser Konsequenz, ganz klar. Das haben sie gut gemacht. Man darf jetzt, sage ich mal, finde ich, beim zweiten Tor zumindest die Dynamo-Leistung gar nicht nur so hochhängen, weil einfach da entscheidend der Gegner auch dir in die Karten spielt. Und das haben wir in der letzten Saison ja leider gesehen, dass das nicht immer so der Fall war. Vielleicht im dritten Jahr als Drittligist kommt es dann doch manchmal vor, dass sich der ein oder andere Gegner vielleicht doch mal weniger als das einzige Spiel des Jahres auserkort. Das wäre zumindest meine Hoffnung in der Hinsicht, dass auch die Gegner einfach in der Regel mal wieder mehr gegen Dynamo patzen und nicht nur untereinander, weil wir sehen ja in der Regel in der dritten Liga, dass viele Tore eigentlich auch teilweise richtig einfach und billig fallen.
Ja. Wobei, Patrick, auch in den vergangenen Jahren, es sind ja genügend Flanken schon in den Strafraum reingesegelt, die auch freistehend irgendwo geschlagen wurden von Dynamo-Spielern, die eben weder zum Mitspieler kamen, denn geschweige denn überhaupt irgendwie gefährlich wurden. Insofern bin ich schon bei dir. Man kann das schon erwarten, glaube ich, von einem Fußballprofi, der frei flankt, dass er zu seinem Mitspieler den Ball einigermaßen hinbringt. In dem Fall Schapina. Menzel hat es natürlich erstklassig gut geklappt.
Ich möchte mal wissen, wann Toni Menzel sein letztes Kopfballtor gemacht hat. Wahrscheinlich in der E-Jugend. Aber am Samstag hat das geklappt. Und über die beiden will ich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen reden, weil beide haben es in die Kicker-Elf des Spieltags geschafft. Und das durch eine sehr ordentliche Leistung. Toni Menzel, Kopfballungeheuer.
Es ist dann nicht nur das Tor, es ist das Laufvolumen, es ist die Intensität, es ist die Art und Weise, wie er arbeitet. Ist trotzdem ein sehr, sehr junger Spieler. Muss dann auch eingestehen, dass er vielleicht letzte Woche nicht sein bestes Spiel hatte. Das ist auf, glaube ich, dem Niveau, in dem Alter auch völlig normal. Und da, glaube ich, kann ich aus ein paar Jahren zweite Mannschaft U19 einfach auch aus Erfahrung sprechen. In Summe freut es mich, dass er so bodenständig ist, wie er ist. Man muss ihn 0,0 irgendwie von irgendwas runterholen, sondern arbeitet Woche für Woche, freut sich, wenn er von Beginn an spielt, aber wäre mit der genau gleichen Einstellung und Haltung und Mentalität am Start, wenn er mal nicht von Beginn an spielen würde. Freuen uns, dass er gerade so eine Entwicklung nimmt. Mehr ist es dann auch nicht, weil Fußball besteht dann trotzdem noch aus ein paar anderen Spielern, die es heute auch ganz gut gemacht haben.
Bislang eine sehr, sehr ordentliche Saison. Im Derby hat er nicht so gut gespielt, hat auch der Trainer anschließend gesagt. Aber ansonsten bislang ist das der Junge, der echt für Begeisterung sorgt und der geerdet bleibt.
Das ist, denke ich mal, das Wichtigste von allen. Und da verstehe ich auch einen Verein mal, dass er sagt, wir nehmen ihn mal komplett aus der Schusslinie raus, also Fußball spielen und nicht reden. Und was er bis jetzt macht, das ist aller Ehren wert. Und ich habe es hier am Sonntag oder am Montag mal in der Redaktion gesagt, was muss ich eigentlich Markus Anfang denken, wenn er den Jungen jetzt so spielen sieht?
Das ist eine gute Frage.
Also komplett außen vor gewesen, vielleicht ein Lehrjahr, das erste Jahr im Herrenbereich. Und jetzt zündet er so. Das zeigt A, was Vertrauen ausmacht und B, was du mit diesem Vertrauen eben auch anfangen kannst, dass du hier frisch, fromm, fröhlich, frei drauf losspielst. Und das ist schon Sahne, ihm zuzuschauen, aber es werden auch Zeiten kommen, wo es nicht so gut läuft. Aber ich glaube, dass Thomas Stamm ihm dann trotzdem das Vertrauen schenkt, weil er ja die jungen Leute aus seiner früheren Tätigkeit sehr gut kennt und weiß selber, dass man mit 19 nicht 38 Spieltage durchperformt.
Und genau das glaube ich nämlich, das lässt er immer wieder durchgucken, dass Thomas Stamm eben weiß durch seine Zeit in Freiburg, auch durch seine Zeit als Nachwuchstrainer, wie man mit den jungen Kerlen umgehen muss, dass die natürlich auch mal ein Wellental durchgehen. Auch was er letzte Woche zu Bodanov gesagt hat, der rote Karte in der U19 gesagt hat, hat gesagt, okay, er hat einen Fehler gemacht, aber er wird ihn hoffentlich nicht wieder machen, er wird aus der ganzen Situation lernen. Also ich glaube, da ist er auch ein guter Pädagoge.
Ich möchte noch eins hinzufügen. Vielleicht sozusagen als Ehrenrettung für Markus Anfang und schließe mich da gerne auch den Worten von Thomas Stamm an. Das hat er letzte Woche gesagt in Bezug auf Paul Lehmann, wo die Frage stand, müsste man Paul Lehmann nicht vielleicht wieder ausleihen, dass der zu Spielminuten kommt. Und da erzählte Stamm ja so sinngemäß, er könnte jetzt einige Beispiele nennen von Spielern, die in ihrem ersten Profijahr maximal 10 Minuten gespielt haben und inzwischen Stammspieler in der Bundesliga sind. Insofern auf das Beispiel Toni Menzel umgemünzt, vielleicht hat er dieses Jahr unter Anfang auch nicht gebraucht, aber es hat ihm vielleicht ganz viel gegeben, wenngleich ich total bei euch bin oder auch total die Meinung vertrete, dass Markus Anfang den Nachwuchs zu sehr vernachlässigt hat, auch was Einsatzminuten anbetrifft, weil die Möglichkeiten waren da.
Ist absolut richtig und da kommt halt hinzu, Markus Anfang hat ja quasi immer wieder mehr Neuzugänge gefordert, er war die treibende Kraft, warum Dynamo auch so viel Geld nochmal zusätzlich im Winter in die Hand genommen hat, ne? Batista Meyer verliehen, dann Aslan für ein Schweinegeld aus Magdeburg geholt und stattdessen einfach mal diesen Jungs irgendwie Luft zu verschaffen und dort ja die einzusetzen, ihnen Vertrauen zu geben, also das ist halt wirklich, wenn man diese gesamten 2 Jahre vorher Revue passieren lässt, viel zu kurz gekommen und für mich auch wieder was eine totale Identifikation mit dem ganzen Verein auslöst, wenn so ein Junge so eine Leistung bringt, ne? Weil dann spielt einfach dort Geld in dem Moment einfach mal die deutlich geringere Rolle, als wenn wir über irgendwelche teuren Verpflichtungen reden und das macht einfach Fußball aus, also da geht einfach das Fußballromantikerherz nochmal so richtig auf.
Wobei ich natürlich auch sage, also wenn ich an den Winter zurückdenke, also ich gehörte sicherlich auch zu denen, die gesagt haben, auch fußballromantisch gesehen, als Amo Aslan zurückkam, ach Mensch, das ist doch schön, dass die Geschichte jetzt hier vollendet wird. Da gehörte ich sicherlich nicht zu den Kritikern. Und wenn man, klar, wenn man dann aus der Tür rauskommt, ist man schlauer. Aber ich hatte im Winter schon damit gerechnet, dass Amo Aslan der Mannschaft sicherlich nochmal eine Verstärkung sein wird. Dass es dann anders gelaufen ist, wissen wir alle nur zu gut.
Ich glaube, man braucht es auch gar nicht am Aslan jetzt allein festmachen. Das ist natürlich ein sehr schönes und ein sehr anschauliches Beispiel. Es geht ja generell darum, was Patrick gesagt hat, dass Markus Anfang zwar viel von Nachwuchsförderung und Integration von Talenten gesprochen hat und zumindest in den Trainingslagern das auch immer nachgewiesen hat, indem er da immer 2 bis 4 Leute, wirklich junge Leute mitgenommen hat, aber in den Spielen ist halt überhaupt nicht gebracht hat. Und wenn ich jetzt sehe, was, da ist das Spiel gegen Stuttgart für mich das perfekte Beispiel. Dynamo führt 2-0, wird das Spiel so gut wie sicher gewinnen und wen wechselt er am Ende ein? Ziegler und Paul Lehmann. Um beiden zu zeigen, ey, ihr gehört auch dazu und ihr sammelt jetzt mal die, ich glaube, danach war die Nachspielzeit angezeigt, 5 Minuten. Und wenn es nur 5 Minuten sind, die haben da wieder ein bisschen was mitgenommen und dieser Punkt, den gab es bei Markus Anfang überhaupt nicht. Dass da mal in der 87. auch mal ein ganz junger eingewechselt wurde oder auch mal in der 70. Ömichen ist ja dieses Jahr schon zu Spielminuten gekommen, wo man dachte, naja, so richtig entschieden oder ist das Spiel ja noch nicht und der Junge muss jetzt auch was zeigen. Ich glaube, in Aue ist er bei Rückstand gekommen, wo man Ömichen signalisiert, Junge, jetzt musst du das Spiel hier drehen.
Lasst uns über Paul Lehmann und Jakob Ziegler vielleicht gleich nochmal sprechen, vor allem über Jakob Ziegler, der sein Debüt dann gegeben hat im Profiteam. Zunächst nochmal Vinko Scharpina, den wollte ich jetzt nicht außer Acht lassen, weil 2 Vorlagen gegeben und auch er hat nach dem Spiel mit uns gesprochen. Vinko, Glückwunsch. 2 Vorlagen, wann das letzte Mal gehabt?
Boah, ich glaube vor 6 Jahren, als ich noch offensiv gespielt habe, auf der 10er-Position in der Regionalliga Bayern war das mit Memmingen.
Kann man sagen, dieser Zuckerpass auf Christoph da Ferner hat auch ja euch so aus dieser schwierigsten Phase von den Stuttgartern befreit, weil mit der 1-0-Führung lief es dann wesentlich besser.
Auf jeden Fall, zu der Zeit hatte VfB auf jeden Fall eine Ballbesitzphase, wo wir sehr tief standen bzw. stehen mussten. Wobei das jetzt nicht unbedingt schlimm war. Ich finde, wir haben es dann trotzdem gut verteidigt. Die haben jetzt keine irgendwie eine Chance sich herausgespielt. Also wir waren sehr kompakt, nur aber auch sehr tief. Dann fühlt es sich immer nicht so geil an, weil man einfach den Ball nicht hat. Dementsprechend war die Situation bzw. der Zeitpunkt des ersten Tores war sehr wichtig einfach, weil ja, das hat uns so einen positiven Push gegeben. Dann hat sich auch das Ballbesitzverhältnis so ein bisschen geändert wieder. Ja, dementsprechend der Zeitpunkt war auf jeden Fall sehr wichtig, ja.
Und Toni Menzel kann nicht nur im Mittelfeld wirbeln, sondern ist auch noch ein Kopfballungeheuer.
Ja, der Typ ist Wahnsinn. Der ist gefühlt einen Meter groß und macht Kopfballtor. Ja, also Toni, top, Chapeau.
Aber muss man wirklich sagen, du als erfahrener Spieler, der blüht richtig auf.
Auf jeden Fall, der hat seine Chance genutzt. Trainer hat es in der Vorbereitung angesprochen, wobei es war klar ersichtlich, dass die jungen Spieler, dass jeder einfach die gleiche Chance hat. Das merkt man einfach bei dem Trainerteam. Das heißt jetzt nicht, dass die älteren Spieler weniger wichtig sind oder die jüngeren Spieler zu wichtig sind, aber es ist einfach, es hat Früchte getragen. Er hat einfach Gas gegeben, hat es gut gemacht, hat eine Chance bekommen, hat die Chance genutzt und dementsprechend ist er jetzt auch gerade im Momentum auf jeden Fall ganz klar drin.
Seid ihr jetzt im Soll, kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause? Habt die richtige Antwort auf die Derby-Niederlage gegeben, wirklich einen seriösen Sieg heute eingefahren. 3 Siege aus 4 Spielen, Pokal weiter, ist ordentlich.
Ja, was heißt im Soll? Also wir sind im Soll, was heute angeht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben gewonnen, können jetzt zufrieden sein. Und ab übermorgen ist man dann wieder nicht ganz so zufrieden, man muss dann wieder weiterarbeiten. Es geht immer von Woche zu Woche, deswegen so Abschnitte bin ich kein Freund davon. Jetzt im Soll und nach 10 Spieltagen, wie es nach 15 Spieltagen. Aber für heute sind wir auf jeden Fall erstmal zufrieden. Ja.
Also Vinko Sharpina wirklich mit einer guten Leistung. Und er selbst hat uns ja nach dem Spiel verraten, ja, er muss seine Position in dieser Mannschaft auch noch finden. Also das ist für ihn auch ein Anpassungsprozess da. Dafür finde ich, Patrick hat das am Samstag aber mal richtig gut gemacht.
Ja, das sind dann wirklich immer so diese Geheimnisse, wie er auch selbst gesagt hat, die hinter diesen taktischen Formationen stehen. Also der moderne Fußball ist ja da und gerade auch die Fußballlehrer, mit dem, wie sie speziell diese Systeme interpretieren, ja nochmal viel, viel variabler geworden. Welche Abläufe dort sind, wie von einem System, gerade mit dem Ball, dann gegen den Ball, zwischen ja Spielformationen auch geswitcht wird und zwischen Grundordnungen geswitcht wird. Also da hat er ja dann aufgedeckt, dass er jetzt hier ganz vorne mit ins Gegenpressing muss, dann muss er schon wieder ganz hinten sein und das ist ja, sage ich jetzt mal so, mit dem bloßen Auge und selbst wir von oben unterm Dach erkennen das jetzt aus meiner Sicht dann nicht immer genau, wer da gerade wie viel Meter auf der Uhr hat, auch wenn man natürlich bei manchen Spielern sieht, dass die viel in Bewegung sind, das will ich ja nicht sagen, also wir behaupten ja von oben nicht, die stehen, aber will nur sagen, das kann man in der Gänze gar nicht abschätzen und wie er das dann erklärt hat, das war für mich schon auch sehr, sehr interessant und da sieht man, dass man halt immer wieder da auch dazulernen kann, welche Vielfalt es dort heute auch gibt, wenn eine Mannschaft ein neues Spielsystem umsetzt unter einem neuen Trainer.
Also ich finde, Vinko Sharpina ist da auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team auf und neben dem Platz. Naro, wir durften ja letzte Woche mal mit ihm etwas länger sprechen. Das ist schon sehr, sehr auffällig und sehr, sehr präsent. Er hat wirklich auch eine Ausstrahlung.
Die Ausstrahlung auf alle Fälle. Und für mich war es auch der Königstransfer in diesem Sommer, weil er hat eine Präsenz, er hat eine körperliche Präsenz, er hat die Ausstrahlung. Und wie man ja auch gegen Dresden gesehen hat, im Vorjahr war das ja auch einer, der auch mal dazwischenhaut und mal ein Zeichen setzt, wenn es nicht so läuft. Das Hinspiel in Essen zum Beispiel. Ne? Und da hat er für Essen ganz schön abgegrast und hat Dresden mit niedergerungen. Und dass er es jetzt für Dynamo machen kann, ist für den Verein und die Mannschaft umso besser. Also er gefällt mir wirklich richtig sehr gut.
Werbung. Mit deiner Outdoor-Leidenschaft etwas Gutes tun? Das geht ganz einfach. Gemeinsam für unsere Heimat. Mit Radio Dresden und Radeberger. Wanderschuhe geschnürt oder Fahrrad rausgeholt und los geht's. Für jeden Kilometer, den du bis Ende September in ganz Sachsen zu Fuß oder im Sattel zurücklegst, spendet Radeberger 50 Cent für die Sanierung der Bergwachtstation in Rathen. Und damit für unsere Heimat, die Sächsische Schweiz. Deine Kilometer zählen. Melde dich kostenlos bei Outdoor Active an und zeichne die Kilometer mit der App auf. Alle Infos und der aktuelle Spendenstand jetzt auf radeberger.de.
Weiter mit der Folge. Und dann, ihr habt es schon erwähnt, in der Schlussphase, wie gesagt, sind Paul Lehmann und Jakob Zickler noch reingekommen, haben ihre ersten Minuten in dieser Saison in der dritten Liga gesammelt. Für Jakob war es das Debüt in der Profimannschaft. Prominenter Name, sollte eigentlich schon gleich zur U19 der österreichischen Nachwuchsnationalmannschaft reisen, ist dann noch hier geblieben. Für den war das natürlich ein perfekter Samstag, oder? Also er ist ja nur, weil Bodanov eben die rote Karte hatte, weil Stefan Kutschke fehlte, dann in den Profikader gerutscht und macht dann gleich noch sein Debüt. Aber wie gesagt, da merkt man, da hat Thomas Stamm da auch ein Händchen dafür.
Ein Händchen und es zeigt halt einfach, dass von dieser Durchlässigkeit, von der immer wieder gesprochen wird, dass das eben nicht nur Worthülsen sind, sondern dass man das auch leben kann und leben muss, damit es eben authentisch ist. Und da war das am Samstag, ich fand das total super, weil das auch dem Jungen zeigt, es lohnt sich hier dran zu bleiben und eben nicht nur Jakob Zickler das zeigt, sondern allen anderen Nachwuchsspielern. Und das ist natürlich auch ein Fund, was du als Trainer im Nachwuchs dann einsetzen kannst, wenn du die Jungs begeistern willst vom Dresdner Weg. Also weil du wirklich sagen kannst, ja, ihr kommt hier oben an, wenn ihr alles in die Waagschale werft im Nachwuchs. Das ist jetzt nicht nur so dahergesprochen. Ihr seht das hier bei 3, 4, 5 Leuten, die spielen jetzt erste Mannschaft und die haben vor 2 Jahren ihr B-Jugend gespielt. Und also ich finde, das muss immer authentisch sein. Und da ist für mich, deswegen fand ich auch Scharpina am Wochenende halt so toll, weil der für mich auch eben authentisch ist. Und ich fand diese Einwechslung der beiden Youngster da toll, weil das eben diesen Weg, für den Thomas Stamm steht, den eben auch das mit Leben gefüllt hat.
Gutes Zeichen, dass die beiden dann noch reingekommen sind. Insgesamt ein sehr ordentlicher, sehr souveräner Auftritt von Dynamo, dieses 2:0 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Und kann man jetzt so sagen, jetzt haben wir Länderspielpause, das ist der erste Teil absolviert der Hinrunde, dass man eine positive Zwischenbilanz ziehen kann. 3 von 4 Spielen in der Liga gewonnen, im Pokal weiter. Ja, ist ordentlich. Also ich sag mal, vor der Saison hätte ich so unterschrieben. Klar, die Derby-Niederlage schmerzt allen, aber trotzdem, die Bilanz bislang kann sich sehen lassen.
Ich würde auf jeden Fall sagen, natürlich kann sich die Bilanz jetzt sehen lassen. Das ist unter einem neuen Trainer ein wirklich guter Saisonstart, der auch einfach Luft verschafft, dass man doch mal so einen kleinen Aussetzer oder zumindest mal einen Unentschieden mal wieder einbauen kann und nicht gleich irgendwie von hinten gefühlt eine Aufholjagd starten muss. Also ist auf jeden Fall gut. Trotzdem muss man gerade diese Saison aus meiner Sicht dort sehr nüchtern bleiben. Man muss wirklich von Spiel zu Spiel gucken und gucken, dass man nie aus diesem Lauf herauskommt und sich halt wirklich in diesem System auch weiterentwickelt. Also das wird dieses Jahr wirklich der Punkt sein, weil wir ja gesehen haben, Dynamo hat 2 Jahre in Folge einmal eine Bomben-Halbserie hingelegt und dann eine richtig schlechte und umgekehrt. Und dementsprechend, ganz wichtig bei der ersten Länderspielpause, da braucht man jetzt nicht überdrehen, müssen auch nochmal sagen, auch in den letzten Jahren war die Tendenz, das Team, was am Anfang einen richtig guten Saisonstart erwischt, steigt am Ende nicht auf. Das haben wir mit 60 München vor Dynamo erlebt. Die hatten auch mal, ich glaube, 15 oder 18 Punkte aus den ersten 6 oder 7 Spielen. Da war es auch ähnlich. Also auch Aue ist noch längst nicht aufgestiegen.
Wollte ich gerade sagen, schöne Grüße ins Erzgebirge.
Das ist jetzt wieder schlecht für Dynamo, oder? Weiß ich gar nicht, ob ich die Formel richtig anwende, aber da höre ich gerade schon wieder Bedenken. Ja,
Ihr seid so gemein. Dresden noch eins hoch und dann passt das. Ne? Und wer dann Erster oder Zweiter wird, ist mir völlig wuppe. Es wäre schon schön, wenn beide aufsteigen. Aber wie gesagt, wir haben 4 Spieltage absolviert. Vielleicht kann man noch zur nächsten Länderspielpause im Oktober. Kommt 1860, dann kommt eine englische Woche. Mhm. Ich sag mal, wenn du dort gut durchkommst, wenn du in diesen 4 Spielen vielleicht wieder 9 Punkte holst, ne, bis zum Heimspiel in Aachen oder Ende September, sind es dann wieder 4 Spiele, dann kann man sagen, es geht in die richtige Richtung. Ja, vielleicht auch bei 7. Aber wie Patrick schon sagte, musst dranbleiben, darfst dich nicht verrückt machen lassen, musst deine Lernen aus dem Vorjahr ziehen, dass du nicht zu zeitig dich zu sicher fühlst. Und dann kann das schon was werden. Aber es gibt halt auch 6, 7 andere Mannschaften in der Liga, die das wollen, die vielleicht jetzt noch nicht so konstant auftreten wie Ingolstadt und Achtung, Tino Sandhausen oder Bielefeld, aber die werden auch alle kommen. Und dann wird man sehen. Also ich hoffe schon, dass die beiden Sachsen dort bleiben, wo sie jetzt sind. Und wie gesagt, Dresden noch eins höher. Das wäre ein Traum, aber Träume gehen nicht immer in Erfüllung.
Moment, Herr Nandorf, dann lassen wir uns mal ganz kurz auch nochmal über den Tabellenführer sprechen. Jetzt sag mir nicht, dass du das so erwartet hattest. Also weil ich erinnere mich, vor der Saison hast du mal eine Prognose abgegeben. Ich möchte sie jetzt ja nicht wiedergeben, wie du die ersten 6 Spiele der Mannschaft aus dem Erzgebirge bewertest. Und jetzt haben die 4 Spiele in der Liga hingelegt und alle 4 gewonnen. Also das ist schon ein ordentlicher Start. Und sie gewinnen jetzt eben auch die Spiele, wo sie nicht die bessere Mannschaft sind.
Das ist richtig. Also vor der Saison, als der Spielplan rauskam und ich die gesehen habe, habe ich gesagt, Hannover musste gewinnen gegen Aufsteiger zu Hause, wo du im Vorjahr sowieso fast unschlagbar warst. Und dann eben Osnabrück, Dresden und Aachen. Also spätestens in Aachen habe ich mit einem Dämpfer gerechnet, weil das auch immer so ein Auerproblem ist, dass du auch sehr schnell zufrieden bist und dann irgendwann mal nicht an deine 100% kommst. Aber wie sie es gerade am Samstag gelöst haben, ohne Stefaniak hingefahren. Martin Mennel ausgewechselt zur Halbzeit. Erik Majeczak nach 60 Minuten raus mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und du liegst nach 36 Sekunden 0-1 zurück und du gewinnst dann trotzdem noch. Dann haben auch die Auer einen Schritt sich weiterentwickelt und sind nach vorn gekommen. Also mich überrascht das. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht, auch nach der Vorbereitung mit den deutlichen Niederlagen gegen Jena und Meuselwitz, überhaupt nicht damit gerechnet.
Ich glaube, für Euphorie oder in Euphorie brechen sie weder im Erzgebirge aus noch bei Dynamo. Und ich finde auch speziell in Dresden, und das nicht nur aufgrund der Vorgeschichte der letzten zwei Spielzeiten, ist für Euphorie jetzt überhaupt kein Platz. Ich glaube, das ist intern auch allen klar. Und trotzdem sage ich, wenn du von den ersten vier Spielen, Pflichtspielen, drei gewinnst, ist erstmal alles super, weil der Umbruch schon in gewaltig aus, auch wenn das Wort Umbruch niemand hören will. Es sind 17 Spieler gegangen, 12 gekommen. Das ist für mich schon ein echter Umbruch. Es ist ein neues, komplett neues Trainerteam da, auch wenn der Konditionstrainer, Torwarttrainer und mit Heiko Scholz der zweite Co-Trainer die gleichen sind, so ist doch der Cheftrainer ein anderer. Und am Ende, dass du ein Spiel verlierst, ja, jetzt könnte man sagen, ausgerechnet Aue, das ist das falsche Spiel. Ich sage, wenn ich mir von vier Spielen eins hätte aussuchen müssen, was sie verlieren müssen, damit sie die drei anderen gewinnen, hätte ich auch am Ende Aue genommen. Weil DFB-Pokal weiterkommen, haben wir am Anfang über Darmstadt geredet, zweite Runde und große Pokalträume, also das passt. Und Thomas sagte, was Aue ausgezeichnet hat, die Heimstärke in der vergangenen Saison, das ist halt genau ein Punkt, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht und gerade auch Dynamo. Von daher sage ich, gewinne lieber die Heimspiele gegen Cottbus und Stuttgart und verliere halt das Spiel in Aue. Und wenn es in der Taktung weitergeht, dann bist du automatisch am Ende ganz weit oben.
Ich hätte das Derby trotzdem gern gewonnen.
Du weißt doch, Jens, wer am Anfang alles gewinnt, steigt am Ende nicht auf.
Viktoria Köln ordnet sich jetzt auch ganz anders ein. Da haben wir nach dem ersten Spieltag gesagt, na, gegen die musste gewinnen. Das ist Abstiegskandidat, vielleicht sogar Abstiegskandidat Nummer 1. Und jetzt guckt ihr mal die Tabelle an. Die haben die letzten drei Spiele gewonnen, die Mannschaft von Olaf Janssen. Und ich erinnere mich an die Worte von Olaf Janssen nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden, der gesagt hat, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auch in dieser Saison unser Ziel, den Klassenerhalt, schaffen. Also man kann jetzt noch nicht sagen, sie sind da auf dem besten Weg, aber sie sind auf einem guten Weg. Sie haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen und das nicht gegen No-Name-Truppen. Also das ordnet auch schon wieder ein bisschen diesen Auftaktsieg in Köln ein, finde ich.
Ja, wir sehen, das ist die typische dritte Liga. Es gibt immer ein Team, was wir dort niemals erwarten würden und dann plötzlich dort oben steht. Also ich meine, bei Aue ist es leicht überraschend, aber Aue ist für mich einfach eine Mannschaft, die sehr eingespielt ist. Bei Viktoria Köln ist es ja komplett anders. Also die haben ja einen riesen Umbruch gehabt. Die haben eigentlich auch alle Leistungsträger verloren. Und jetzt sieht man, dass diese Leute, die die geholt haben, also Lex Tiger-Lobinger ist zum Beispiel dort vorne im Sturm zu nennen, er liefert jetzt auch. Er hat jetzt drei Tore gemacht. Das ist natürlich ein guter Wert nach vier Spieltagen. Und das sind so Schlüsseltransfers, wenn die halt klappen, dann kannst du plötzlich aus dem Nichts auch besser abschneiden. Und dann kommt halt hinzu, dass die Viktoria jetzt auch nicht so im öffentlichen Erscheinungsbild permanent immer wieder im Sichtfeld aller Clubs ist und dort ein riesen spannungsgeladenes Umfeld hat. Also dementsprechend können die sich natürlich auch ruhig weiterentwickeln.
Na Patrick, du hast gesagt, die haben alle Leistungsträger verloren. Einen wichtigen Leistungsträger haben sie natürlich gehalten, das ist der an der Seitenlinie, nämlich den Trainer. Und das ist für mich so ein bisschen so offenbar die Schlüsselfigur. Und das beweist ja Olaf Janssen jetzt wirklich Jahr für Jahr. Der verliert ja nur regelmäßig gute Leute. Dass er A, dass sie in Köln da bei der Viktoria ein Näschen haben für Neuzugänge, also da immer wieder Leute zu holen auch. Und B, Olaf Janssen es eben versteht, die Jungs da auch weiterzuentwickeln. Da geht es jetzt mir gar nicht um den Tabellenplatz, sondern einfach, dass sie die Spiele da jetzt gewinnen und weit weg sind von Abstiegskandidat Nummer 1. Das ist für mich jetzt auch so ein bisschen eine Überraschung, wenn du so auf die Tabelle guckst, ohne dass man die genauen Einblicke jetzt in Köln hat.
Und die negative Überraschung? Hansa Rostock, oder? Der Gegner vom letzten Freitag von Viktoria Köln. Aber das typische Problem eines Absteigers, sich erstmal zu akklimatisieren in der dritten Liga, mit der neuen Liga zurechtzukommen, das hat man am Freitagabend ja deutlich gemerkt, das war ja keine unverdiente Niederlage. Und selbst Materia, der Hansa Edelfein, macht sich jetzt schon größte Sorgen. Aber es kommt nicht ganz ungewohnt, dass eben ein Absteiger aus der zweiten Liga solche Probleme hat. Jetzt hat Hansa in dieser Saison erwischt.
Genauso ist es und da schließt sich aber der Kreis zu Stuttgart. Du hast das vorhin schon gesagt, die punkten im ersten Spieltag spät gegen Rostock und da bricht bei Rostock was weg. Lass Rostock das erste Spiel gewinnen. Ich glaube, da kommen die auch in ein anderes Fahrwasser, was in Rostock natürlich besonders gut passt, das Bild. Und so ging das aber schon am ersten Spieltag mehr oder weniger schief und dann wird das so ein Strudel. Ich meine, das Umfeld in Rostock ist kein einfaches. Der Umbruch in Rostock ist, wenn wir in Dresden schon einen Umbruch haben, dann ist es in Rostock ein gewaltiger. Und die Erwartungshaltung ist dort auch nie gering. Ne? Insofern ist das das klassische Problem des Zweitliga-Absteigers.
Und da ist ja Osnabrück auch nie weit weg, ne? Also bei denen ist es ja ähnlich.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist nicht nur ein Zweitliga-Absteiger. Du siehst ja in Darmstadt auch bei als Erstliga-Absteiger. Also du musst dich neu sortieren. Und egal, wo du hinkommst am Anfang, du fährst ja immer als Favorit hin. Ne? Oder bist Favorit. Zweitliga-Absteiger Rostock gegen Drittliga-Aufsteiger Stuttgart bist du automatisch Favorit. Die Unterschiede sind aber nicht mehr so groß. Und du hast einen Umbruch und du musst alles neu auf die Beine stellen. Und es ist ähnlich wie bei Dynamo. Du bist im Grunde genommen in fast jedem Spiel Favorit, weil die Leute auch wissen, wer du bist und was du wieder, wo du wieder hin willst. Und das kann zum Problem werden. Und leider, ich komme nochmal zurück auf Aue, die hatten das Problem vor 2 Jahren auch. Die waren nach der ersten Halbserie mit 11 Punkten letzter, ne? Weil genau das passiert ist. Du hattest einen riesen Umbruch und du hast dich nicht gefunden. Ihr habt Tino Rost vor kurzem selber einen Podcast gehabt, im Live-Podcast. Und das geht so schnell. Und dort wieder rauszukommen, das dauert mindestens nochmal genauso lange.
Also es wird spannend sein. Wir haben ja Hansa Rostock dann auch in knapp 3 Wochen hier in Dresden zu Gast. Und ja, dort ist natürlich ein sehr, sehr emotionales Umfeld, ähnlich wie hier in Dresden. Und da darf man sehr, sehr neugierig sein, wie das dort weitergeht bei Hansa Rostock. Da wir bald gegen die Kogge spielen, werden wir das natürlich jetzt auch ein bisschen im Auge behalten. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Testspiel gegen Hertha 2. Sicherlich ein guter Test, auch für die mal Einsatzzeit zu bekommen, die zuletzt weniger gespielt haben.
Ja, absolut. Also Leute wie Paul Lehmann, die brauchen jetzt genau solche Einsatzzeit, dass sie drin bleiben. Ich fand übrigens seinen 2-3 Minuten Einsatz, was er da noch an Bällen hatte und so, das war alles auch ganz sicher und gute Pässe und so weiter. Und genau diese Sicherheit kannst du dir jetzt über 90 Minuten dort gegen Hertha 2 holen. Dementsprechend, ja, einfach wichtig, im Rhythmus zu bleiben, der zweiten Garde zu zeigen, dass sie auch eine Chance hat, sich anzubieten. Das ist ja auch wichtig, dass ich auch hinschaue als Trainer. Und was ich auch immer finde, wenn dort einer wirklich überzeugt, dann musst du auch gucken, dass du dem im nächsten Spiel eine Chance mehr gibst, um solche Testspieler ein Stück weit aufzuwerten. Weil wenn halt der Trainer dann trotzdem nicht reagiert, obwohl dort einer, ich sag mal, 5-6 Tore schießt, übertreibe jetzt ein bisschen, ne, dann ist es auch wieder schwierig, weil dann entwertest du ja als Coach ja auch wieder dieses Spiel. Also dementsprechend, ja, einfach gucken, dass jeder dort diese Chance wahrnimmt und sich anbieten kann.
Das ist ein guter Test und wie gesagt, ich glaube gerade für die, die zuletzt ein bisschen weniger in der dritten Liga zum Einsatz kamen, die Möglichkeit, da auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Der Nationalspieler wird nicht dabei sein. Unser Nationalspieler, Claudio Kammerknecht, ist mit der Nationalmannschaft von Sri Lanka mal wieder unterwegs. Es gibt die Qualifikation für die Asienmeisterschaft und da geht es 2-mal gegen Kambodscha. Männer, was wisst ihr über Kambodscha?
Also ich kann dir sagen, gestern Abend, Hausaufgabe 8. Klasse, Geografie, die Hauptstädte Asiens. Und meine Tochter hat mich abgefragt. Also ich wusste viel, aber die Hauptstadt von Kambodscha fiel mir nicht ein. Also viel weiß ich nicht von dem Land.
Angkor Wat, die Heimat der größten oder des größten religiösen Denkmals, das würde ich mal sagen.
Da hast du doch aber jetzt auch gegoogelt gerade.
Ich habe mal einen Podcast drüber gehört, also einen Reisepodcast. Ich höre ja gerne Reisepodcasts.
Wie hieß der Begriff? Kannst du es nochmal sagen?
Angkor Wat.
Das klingt doch aufs erste Hören klingt das wie ein Neuzugang von der Elfenbeinküste, den Dynamo gestern Abend nicht geholt hat. Jemand für die linke Außenbahn, irgendwie ein talentierter 22-Jähriger.
So, und Phnom Penh ist die Hauptstadt von Kambodscha, oder?
Das habe ich schon gehört, genau, das stimmt. Jetzt, genau, wo du sagst.
Ja, richtig. Siehst du, aber ich bin halt auch schon 2 Jahre raus aus der Schule.
Aber gerade mal so.
Gerade mal.
Aber der Kollege auch hier im Podcast, dass du nie fragst, wie wird es geschrieben, weil das ist, glaube ich, noch schwieriger.
Aber der Kollege Kammerknecht wusste auch nicht ganz so viel über Kambodscha.
Ich weiß, das ist ein schönes Land, ist aber mehr auch nicht. Ja, ich denke, unsere Trainer dort werden schon noch ein bisschen Videomaterial haben, werden uns darauf einstellen und dementsprechend wird der Trainer wieder schauen, dass er eine gute Mannschaft zusammenstellt und ja, dass wir die schlagen können. Ich habe hier einen guten Kollegen, der spielt bei Trier hier in Deutschland, mit dem bin ich eigentlich immer im Austausch, wie der fliegt, wann, wo und wie das abläuft bei ihm.
Ist natürlich schön, dass er dort ein bisschen Länderspielerfahrung sammelt, hat ja auch Thomas Stamm gesagt, und dass er das mitnimmt, weil ich glaube, das ist auch so für die ganze Persönlichkeitsentwicklung eine tolle Sache.
Nee, ist nicht alltäglich, dass man als Drittligist Jungs hat, die man abstellt. Vielleicht gibt's ja, das wäre das Ziel, dass wir es mit den jungen Spielern auch so gut machen, dass wir den einen oder anderen Spieler vielleicht auch bei einer U-Nationalmannschaft haben. Und das ist dann der Übertrag zu. Ich bin es gewohnt, dass in der Nationalmannschaftspause Spieler, also 23 Trainer oder zweiter Mannschaftstrainer, geht die Hälfte hoch und füllt oben auf. Die andere Hälfte ist nicht da. Und dann trainierst du mit zwei Drittel U19. Wenn die dann noch Spieltag haben, dann trainierst du mit 6 bis 8 Spielern. Von daher freue mich für Claudio, dass er das mitnehmen kann. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben ein A-Länderspiel gehabt, egal für welche Nation du spielst. Das ist, glaube ich, was Besonderes. Von daher freue ich mich für ihn, dass er das mitnehmen kann und dann aber auch gegen München dann wieder am Start sein wird.
Also jetzt haben wir uns gerade ein bisschen lustig gemacht, so war es aber gar nicht gemeint. Also das ist ein Länderspiel, ist ein Länderspiel, ne? Und da ist es egal, ob du für Sri Lanka spielst oder Kambodscha, das bleibt ein Länderspiel und das ist, glaube ich, eine andere Sache als so ein Ligaspiel, auch wieder egal, welche Liga du spielst. Und da geht es, finde ich, vor allen Dingen auch ein Stück weit um Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist am Ende auch sowas, ja, was dich halt einfach als Mensch auch ausmacht. Und dass er das auch annimmt, er könnte ja genauso sagen, was will ich denn für Sri Lanka spielen? Da ist ja der Aufwand größer als mein fußballerischer Nutzen. Und dass er das mit der Freude und Leidenschaft so annimmt, wie er eben sich in Dresden auch präsentiert, das finde ich super. Und also bin ich komplett bei Thomas Stamm. Also das muss man jedem Spieler gewähren. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Ich sag euch ganz ehrlich, ich warte ja noch auf den Länderkampf zwischen Sri Lanka und Kroatien. Wir haben ja letzte Woche Vinko Schapina gehabt, der gesagt hat, er ist in anderen Sportarten außerhalb des Fußballs besser als Claudio Kammerknecht und hat ihn da so ein bisschen gestichelt. Und wir hatten dann natürlich bei Claudio Kammerknecht mal nachgefragt und er hat uns dann folgende Antwort gegeben.
Wir haben mit Vinko länger gesprochen. Er hat gesagt, er wäre besser als du in zahlreichen anderen Sportarten.
Dann kannst du ihn ja mal fragen, wer wem diesen Monat die Zeche überwiesen hat. Meistens ist das Tischtennis, ja.
Also Tino, bleibt, glaube ich, eine spannende Geschichte und ich glaube, da bist du auch ein bisschen neugierig, wie das mal ausgeht. Wir alle fiebern dem Ganzen entgegen, mal das Battle zwischen Schapina und Kammerknecht zu erleben.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen überlegen, was wir noch für ausgefallene Disziplinen da auf die Tagesordnung rufen. Weil ich glaube, der Vinko würde ja gerne wahrscheinlich Handball spielen gegen den Claudio Kammerknecht. Und da hat er, glaube ich, schon Vorteile, Größenvorteile. Aber wir könnten ja auch noch die eine oder andere ausgefallene Sportart und Disziplin uns einfallen lassen. Ich denke, auch da ist die Saison noch jung. Da haben wir noch Entfaltungsmöglichkeiten.
Großes Thema noch, was ich mit euch besprechen will, ist die Transferphase, die dann zu Ende gegangen ist. Montagabend, 22 Uhr war Schluss. Es haben viele noch damit gerechnet, dass noch was passiert. Jetzt ist nichts mehr passiert bei der Sportgemeinschaft. Es ist bei 12 Neuzugängen geblieben, bei Sascha Riesch und Jonas Sterne, die in der letzten Woche noch gekommen sind. War das für euch auch überraschend, dass dann kein weiterer mehr gekommen ist?
Jens, du hast gesagt, viele haben damit gerechnet. Ich bin fest davon ausgegangen. Ich habe gestern Abend die Portale durchgewälzt und habe ewig keine Nachtruhe gefunden, weil ich dachte,
Thomas Brendel, soll der dir jetzt irgendwelche Tabletten verschreiben oder muss der zu dir ans Bett kommen und die streicheln?
Aber ich werde Thomas Brendel fragen, was die Idee dahinter ist. Ich bin ja jetzt noch ein bisschen in Vorspannung und denke, gleich kommt die Pressemitteilung. Und dann wird dann drinnen stehen, dass sie gestern Abend um 23.58 Uhr beim Sächsischen Verband die Spielgenehmigung eingereicht haben. Also ich kann das, fällt mir schwer, echt zu glauben, dass jetzt Dynamo, nachdem Thomas Stamm dann auch Samstag gesagt hat, wir sind nur in Gesprächen und alles ein bisschen schwierig, aber es wird schon noch irgendwas gehen. Zumindest hat er so nicht gesagt, aber das war so mein Eindruck, dass jetzt gar nichts ging. Da bin ich wirklich ein bisschen baff und überrascht.
Ja, uns ging es hier in der Redaktion genauso. Also wir saßen sehr lange abends zusammen und haben gewartet. Aber irgendwann ist Redaktionsschluss. Und wir waren auch baff, dass wir die Geschichte nehmen mussten, die wir quasi als Ersatz vorbereitet hatten, die eigentlich nur Ersatz sein sollte. Also ich zu 100%, ich hätte einen Kasten Bier drauf gesetzt, dass mindestens 1 bis 2 Leute noch kommen.
Aber ich glaube, also ich habe heute gelesen, Patrick, was du geschrieben hast, machen wir sozusagen, es gibt ja die Narrendorf-Rechnung und dann gibt es vielleicht auch die Patrick-Franz-Erklärung. Die scheint mir am logischsten zu sein, dass sie alles auf Neuenberger gesetzt haben und der nur dummerweise am Wochenende ein Tor geschossen hat.
Richtig, also man muss sagen, also erstmal bin ich auch sehr überrascht, weil ich hätte auch gedacht, dass man noch irgendjemand aus dem Hut zaubert. Aber Fakt war es, vor dem Wochenende war Alexander Neuenberger einfach der Wunschkandidat für die Zimmerschied-Nachfolge. Da waren die Gespräche auch schon ein Stück weit weiter, wobei Magdeburg sich immer schon schwer gehabt hat in diesen Gesprächen. Titz wollte Neuenberger einfach als Trainer dort nicht abgeben, weil er ihn als guten Backup so oder so gesehen hätte und weil Neuenberger relativ flexibel ist. Und dann ging es in dieses Wochenende rein und es war klar, Neuenberger würde nur zu Dynamo wechseln und zu keinem anderen Club. Also die Gespräche waren klar, da spielte kein anderer Club eine Rolle, wie auch immer. Und dann gab es genau 2 Szenarien, die aus Dynamo-Sicht auf gar keinen Fall passieren durften. Nämlich das erste war, dass Titz Neuenberger plötzlich in die Startelf schickt. Auch das war denkbar, weil Titz unglaublich wechselt, wenn man sich das anschaut. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit Magdeburg beschäftigt, weil Dynamo nämlich immer wieder bei Magdeburgern Spielern angefragt hat. Auch Jason Checker war ja in der Diskussion. Da war es aber am Ende so, dass der finanziell nicht zu leisten war und plötzlich steht Checker aber in der Startformation am Samstag. Da geht's schon los. Damit war Checker auch endgültig die letzten Prozente durch. Neuenberger ist Ersatz, kommt 25 Minuten vor Ende rein, legt das zweite Tor auf und macht das dritte selbst. Und damit ist klar, der Junge geht ja jetzt nicht eine Liga tiefer. Der hat ja gerade nach eineinviertel Jahren, könnte man sagen, in Magdeburg die Chance, sich durchzusetzen in der zweiten Liga. Und da wird ja kein Berater mehr von ihm dann sagen, Junge, Dynamo ist geil und so weiter und vielleicht steigst du nächstes Jahr wieder auf. Das ist ja keine Argumentation mehr. Und Magdeburg ja genauso. Wenn Magdeburg ihn jetzt verkauft hätte, die wären ja beim FCM, wären ja die Fans umgefallen. Also das war diese Grundlage. Dort in dem Moment ist der Transfer einfach, könnte man sagen, in Nürnberg geplatzt. Und was natürlich überraschend ist, Dynamo hatte eigentlich dann zweieinhalb Tage Zeit, eine andere Lösung zu präsentieren und hat trotzdem keine geschaffen. Und das auf einer Position, wo es wirklich und definitiv riesengroßen Handlungsbedarf hatten. Nämlich wir haben keinen offensiven, klassischen linken Flügelspieler. Und das ist, wenn man auf ein 4-3-3 umstellen will, eine klare Schwächung aus meiner Sicht. Und für mich deutet es einiges darauf hin, dass diese Kaderplanung, sag ich mal, nicht optimal verlaufen ist und vor allem auch am Ende einiges eigentlich schiefgegangen ist.
Böse könnte man jetzt sagen, dass Miroslav Klose schuld ist, aber das mal nur so am Rande. Aber ich finde, du triffst da wirklich ins Schwarze. Also wir hatten schon vor dem Abgang von Zimmerschied gesagt, es müsse da noch einer kommen. Und nach Zimmerschieds Abgang hatten wir ja gedacht, es kommen da sogar noch zwei. Jetzt ist gar niemand gekommen für die Position.
Ja, und das ist für mich ein großer Fehler. Ich hatte es von Patrick auch gelesen, hatte am Wochenende die ähnlichen Gedanken, als er dann getroffen hat. Aber du darfst doch nicht nur dich mit einem beschäftigen. Du musst doch wenn du dich nur auf einen festlegst, musst du doch damit rechnen, dass irgendwas schiefgehen kann. Du musst doch mehrere in der Pipeline haben. Und wie ihr gerade gesagt habt, du hast ein Backup gesucht für Tom Zimmerschied. Und jetzt hast du nicht mal mehr Tom Zimmerschied. Das ist nicht gut gelaufen, weil es dich wirklich im taktischen, im flexiblen Org behindern kann in den nächsten Wochen. Das hätte man besser lesen können, indem man sich vielleicht auf 3-4 Kandidaten festlegt. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, aber gar niemanden zu holen, halte ich für falsch.
Das Problem ist aus meiner Sicht, dass Dynamo sich zu sehr damit beschäftigt, die absolut beste Lösung zu holen, also sprich ins höchste Regal zu gehen. Und das sind natürlich Zweitligaspieler, die am besten auch noch ein paar Minuten Einsatzzeit haben aktuell. Und dann ist natürlich die Gefahr, und wenn ich die dann auch noch auf den letzten Metern verpflichten muss, die Gefahr, dass so ein Transferplatz natürlich viel, viel höher. Also sprich, ich sehe das Problem in dieser Kaderplanung, dass man nicht rechtzeitig begonnen hat oder dass man, da geht's hier dann los, dass man eben nicht nur bei Thomas Brendel, sondern dass man wieder beim Aufsichtsrat, der zu spät den Sportchef holt, dann sind halt immer mehr ablösefreie Spieler, die du auch günstig bekommst für so eine Position, einfach um dort auch schon mal jemanden zu haben, die sind dann ja weg vom Markt. Und das ist so ein Teil dieses Problems, wie Dynamo dort jetzt am Ende gelandet ist, ne? Weil das beginnt natürlich alles früher.
Aber Patrick, ich glaube, der Kaderplaner Paul Wagner hat doch heute schon eine Excel-Tabelle entworfen und hat doch auf jeden Fall jetzt ein paar vertragslose Spieler, die kannst du ja weiter verpflichten. Und möglicherweise sind da auch Spieler dabei, die Zimmerschied-Position dann irgendwie ausfüllen können.
Da hast du aber wieder das Problem, dass die jetzt schon mittlerweile seit 2,5 Monaten mit keiner Mannschaft mehr trainiert haben. Also das gibt's mit Sicherheit gute Leute, aber die nicht sofort weiterhelfen, sondern die du erstmal wieder Stück für Stück behutsam aufbauen musst.
Jens, also da bin ich bei dir. Ich warte da auch noch irgendwie jetzt nicht minütlich, aber ich denke, vielleicht kommt doch noch die Pressemitteilung mit der Verkündung der Verpflichtung des vertragslosen Spielers. Wenngleich ich da bei Thomas bin, der hat ja dann irgendwie wirklich 8 Wochen nie mit der Mannschaft trainiert oder nur so semi-professionell.
Und, aber warte, Martino, was ist mit den Spielern, die jetzt gerade vielleicht ihren Vertrag irgendwo aufgelöst haben, bei einem Zweitligisten gesagt haben...
Ja, wie viele sind denn das?
Gibt es auch ein paar. Also beim HSV habe ich jetzt auch von 2 Spielern gelesen, die ihren Vertrag aufgelöst haben.
Deswegen, ich meine, ich kann das ja eigentlich aus der Ferne nicht glauben, dass man sich auf Neuenberger verlässt und das Ding platzt und man hat gar niemanden. Das will ich einfach nicht glauben, dass das passiert. Und von daher ist das meine wirklich Vermutung, dass man 1-2 Vertragslose im Blick hat und die diese Woche noch verpflichtet werden. Wenn hier keiner mehr verpflichtet wird,
verstehe ich es einfach nie. Und dann würde ich wirklich gerne mal Thomas Brendel fragen, warum und weshalb das jetzt so gelaufen ist. Weil ich ja denke, da steckt wahrscheinlich ein Plan dahinter, weil das kann ja nicht durch Zufall so sein im professionellen Fußball.
Du, ich will auch einfach nicht glauben, dass du Anhänger vom SV Sandhausen bist und muss es mir ständig aufs Brot schmieren lassen. Aber
du erzählst dir das selber jede Woche, dass ich Anhänger bin.
Patrick, glaubst du, dass da jetzt noch was passiert? Was ist denn so dein Gefühl? Klar, unser Gefühl hat uns alle jetzt getäuscht in den letzten Tagen, weil wir wirklich fest damit gerechnet haben. Wenn wir überlegen, was wir vor zwei Wochen noch gesagt haben, da haben wir von 4 oder 5 Spielern gesprochen, die noch kommen müssten. Am Ende sind es 2 geworden.
Ja, und da muss man auch einfach ganz klar nochmal erklären, diese Informationen, die wir schreiben, die kommen ja nicht aus dem Leeren. Also es gibt definitiv sowohl von außen wie von intern gab es Meldungen, dass Dynamo wirklich so aktiv auf der Suche war. Die Frage ist, warum wird man nicht fündig, beziehungsweise warum finalisiert man Dinge nicht? Und das ist so dieser Schritt, den ich sehe in der Gefahr. Man hat zu lange in der Breite geschaut, man hat immer wieder, ich sag mal, Gespräche geführt mit verschiedenen Spielern und der Plan kann es ja nicht gewesen sein, jetzt so vertragslose Spieler zu holen, weil das sieht man ja alleine an der Aussage, wie gesagt, von Thomas Stamm nach der Pressekonferenz, dass ja eine dritte Partei eine Rolle spielt in den Gesprächen, die man geführt hat, was ja natürlich auf Nollenberger hindeutet, ganz klar, aber das bedeutet, es war ja nie der Plan, dass man dann jetzt erst agiert. Also ich glaube auch, dass jetzt eventuell noch ein Spieler kommt, weil es wird jetzt diese Rückfragen geben. Es gibt jetzt natürlich auch eine mediale Diskussion. Das beginnt ja jetzt hier gerade. Ist ja einfach so, weil Dynamo das anders verkündet hat, jetzt dann nicht gehandelt hat. Und dann tauchen natürlich die Fragen auf, ne? Und dementsprechend wird es da auch Antworten geben, denke ich. Auch in Form einer möglichen Nachverpflichtung. Aber es ist halt aus meiner Sicht nicht optimal, weil man immer das noch später und noch später und noch später macht. Das ist wirklich am Markt auch, was ich viel höre. Ich kenne ja auch ein paar Spielerberater und bin dort auch ein Stück weit vernetzt, wie dieser Markt tickt. Und da kann ich einfach nur sagen, man merkt, dass Dynamo dort immer relativ spät unterwegs ist. Und andere Vereine sind einfach bei ihrer Kaderplanung, bei dem, was sie wollen, klarer, früher dran. Und das ist eine gewisse Schwierigkeit, die in Dresden schon länger herrscht. Übrigens hat das gar nichts mit Thomas Brendel zu tun. Das war schon unter Ralf Becker teilweise so. Dynamo muss sich einfach rechtzeitig Gedanken machen. Welche Spieler sind perspektivisch für uns wichtig? Da zählt jetzt schon ein Erik Weinhauer dazu, der 10 Tore geschossen hat bisher in der Regionalliga Nordost für Jena. Den muss ich eigentlich jetzt anfragen, wenn ich den nächsten Sommer haben will, weil da sind schon 5 andere Vereine dran. Und das ist halt das, was ich meine, mit frühzeitig, schnell, klar erzählen, was will ich. Und wenn ich dann am letzten Augusttag da noch rumeiere und habe dann nur 2, 3 Spiele auf der Liste und es klappt nicht, dann ist es halt einfach nicht gut.
Aber woran liegt denn das, dass man sich so spät entscheidet? Woran machst du das fest, wenn du sagst, es liegt weder an Brendel noch an Becker? Woran machst du das fest?
An dem Namen Dynamo Dresden, würde ich sagen. Weil viele noch davon, also ist ja zum Teil auch so, aber die Verantwortlichen denken vielleicht, wir sind Dynamo Dresden. Wenn jetzt Viktoria Köln kommt oder Spielvereinigung oder Haching oder der 1. FC Saarbrücken, wir sind größer. Wir können mehr bieten. Trainingszentrum, vielleicht auch das Finanzielle. Eine schöne Stadt, 30.000 Zuschauer zu jedem Heimspiel. Eine riesen Fanbase. Aber danach gehen viele nicht mehr. Die gucken, wie sie unterkommen und ob sie dort auch Stammspieler sind oder was sie dort versprochen bekommen haben. Und da ist vielleicht auch der 1 Euro auf dem Monatsende mehr wert auf dem Konto als in Bundesliga-Trainingszentrum. Ich denke mal, dass sich viele noch an dem Namen Dynamo festhalten und denken, na, wenn wir kommen, werden sie schon Ja sagen.
Richtig, das sehe ich auch. Dynamo ist einfach aufgrund seiner Strahlkraft bei uns in der Region, sieht Dynamo sich größer, als sie sind an dem Markt, weil an dem Markt sind sie halt immer noch ein Drittligist, ne? Und da ist es schwer, Spieler zu überreden, von der 2. Liga runterzukommen. Und dementsprechend, je länger ich das rausschiebe, umso schwieriger wird es dann auch, diesen Deal halt noch, ja, klar zu kriegen. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Man kann jetzt nicht per se sagen, es spielt jetzt auch gar keine Rolle wegen Thomas Brendel oder Ralf Becker. Man muss einfach sagen, natürlich kann man mit einer anderen Art und Weise in Gespräche reinzugehen, mit einer höheren Verbindlichkeit die Gespräche früher zu starten, anders zu starten. Natürlich kann man darauf einwirken. Die Möglichkeit gibt es natürlich trotzdem. Das muss man schon auch benennen.
Ich gebe euch komplett recht, weil ich auch Signale oder Stimmen gehört habe, die genau das beschreiben, dass Dynamos Verhandlungsgeschick und auch Verhandlungsführung jetzt nicht hilfreich ist und das praktisch inzwischen auch so unter Beratern so erzählt wird, habe ich auch so gehört. Ich möchte aber ein großes Aber zum gestrigen Abend noch hinzufügen. Ehe man auf den letzten Drücker Peniel Mlapa oder ähnliche Leute verpflichtet, nur damit man überhaupt jemanden verpflichtet, da bin ich dann eher bei Thomas Stamm, der auch gesagt hat, jeder Neuzugang muss zu uns passen. Und wenn du am Ende, auch vor allen Dingen charakterlich, und das ist ja auch eine Lehre aus den jetzt erst jüngsten Spielzeiten in Dresden, und wenn du dann niemanden findest, da ist zum einen schlecht geplant worden, das ist richtig, aber dann irgendjemanden zu verpflichten, nur um die Öffentlichkeit ruhig zu stellen, dann sage ich lieber, komm, dann lasst es und fangt es intern auf, weil die Mannschaft ja so schlecht generell nicht aufgestellt ist, wenngleich es links außen, Patrick, da hast du vollkommen recht, jetzt eine mittelgroße bis ganz große Lücke gibt.
Naja, Aktionismus tut dir dann nicht gut, den musst du jetzt Hansa Rostock machen, weil die natürlich tabellarisch schlecht dastehen. Du hättest sicherlich unbedingt gehandelt, wenn du jetzt vielleicht nur 4 oder 5 Punkte hättest. So sagst du, okay, wir versuchen es irgendwie aufzufangen.
Na, was Tino sagt, ist nicht komplett falsch. Also ich will bei aller Kritik, die jetzt hier geäußert wurde, will ich nicht den Eindruck erwecken, dass wir sagen, das geht jetzt dieses Jahr deswegen schief in der Liga. Der Kader ist so, dass du eine Chance hast, mit dem trotzdem aufzusteigen. Der ist auch so, dass du auf jeden Fall diese 3 Monate bis zum Winter überstehen kannst. Aber er ist halt nicht optimal aufgestellt. Und wir wissen ja nicht, was im November dann an Sperren, an Verletzungen dazugekommen ist. Mhm. Also in dieser Phase kann es natürlich eng werden. Und da wird halt gerade, ist dann links außen, wo ja Batista Meier dann notfalls halt spielt wahrscheinlich, oder zumindest einer der Spieler ist, der dort spielen kann. Wenn dort einer dieser Spieler ausfällt, dann hast du halt kaum Optionen, wenn die schon nominell kaum da sind. Also dementsprechend ist halt einfach die Gefahr höher, dass durch Verletzungen und Sperren das ganze Thema dann schwieriger wird.
Wird auf jeden Fall interessant sein, ob jetzt noch was passiert, ob man einen vertragslosen Spieler noch holt. Und ja, klar, bis zum Winter wirst du es vielleicht irgendwie schaffen. Wobei ich dann Winterneuzugänge, das ist auch immer nicht ganz so einfach. Die müssen ja dann eigentlich sofort zünden. Und das hat Dynamo Dresden das ein oder andere Mal leidvoll erfahren, dass das nicht immer klappt. Weil wir über Linksaußen gesprochen haben, einer für die linke Seite ist ja gekommen, eher für die defensive linke Seite. Was ist denn von Sascha Risch vom SSV Ulm zu halten?
Also, wo ich den Namen gehört habe, dachte ich, oh, das ist doch der aus Meppen. Und mehr ist mir zu ihm nicht eingefallen, bin ich ganz ehrlich.
Damals habe ich für den SSV Meppen gespielt, habe natürlich da meine 100% auf den Platz gegeben. Hätte mir jemand gesagt, dass ich irgendwann hier spiele, dann hätte ich auch vielleicht vorbeigeschossen, aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich will, auch wenn ich wahrscheinlich nicht zu den Älteren gehöre, trotzdem auch ein bisschen Verantwortung übernehmen. So, wenn ich Spielzeit bekomme, will ich Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Und ja, ich sag mal, wenn ich einen 2-1-Siegtreffer bei uns im Stadion mache, dann ist ja vielleicht schon ein bisschen vergessen. Also die Stimmung kann man nicht vergleichen mit keiner Mannschaft aus der dritten Liga. Das ist schon sehr einzigartig und ich freue mich umso mehr auf der Seite jetzt bei Dynamo Dresden zu stehen und die Fans hinter mir zu haben und nicht gegen mich. Ja, also im Endeffekt spiele ich da, wo mich der Trainer braucht, wo mich die Mannschaft braucht. Ich habe auch schon links vorne gespielt, habe, glaube ich, auch ganz ordentliche Spiele gemacht. Wenn es mich da gebraucht wird, bin ich da auf jeden Fall bereit für.
Ganz gut ist sicherlich, dass ihn Thomas Stamm kennt aus Freiburger Zeiten und sicherlich gesagt haben wird, den will ich haben.
Ich denke, er ist die solide Lösung, die man halt hinter Philipp Heiser haben wollte als Backup-Spieler. Die Frage ist halt, warum man ihn verpflichtet hat, obwohl Kyuhyun Park dann nicht abzugeben war. Das ist halt auch so eine Frage, die für mich immer noch offen ist, weil eigentlich länger das Thema war, halt einen Typ wie Sascha Risch nur zu holen, wenn Park nicht mehr da wäre. Jetzt hat man es dennoch gemacht. Das ist für mich auch noch eine große Überraschung, weil man ja dann sieht, links hinten hast du 3 Optionen, links vorne hast du gar keinen. Und das ist halt, also zumindest nominell, ne, Hauptposition der Spieler gedacht. Spezialisten auf dem linken Flügel. Und da muss man schon sagen, ist halt der Kader einfach unausgewogen besetzt. Und das sollte eigentlich nach so einer langen Transferphase, die man hat, ja eigentlich nicht der Fall sein, dass ausgerechnet dann irgendwie was hinkt.
Naja, ich sag mal, bei Pippo Heise ist schon viel Offensive mit an Bord, oder? Also das will ich mir jetzt nicht schönreden die ganze Zeit, weil jetzt vorne dort einer fehlt, aber der kann es ja auch offensiv.
Aber der klassische Linksaußen ist es jetzt nicht. Ja, also ich bin total bei dir und der war, ich fand ihn auch, also weil wir ja da auch vor der Saison diskutiert haben, Rückholaktionen, er sich selber als in Anführungsstrichen alten Mann bezeichnet hat. Ich finde, eine absolute Verstärkung sieht man schon in den ersten Spielen für Dynamo, aber jetzt niemand für die ganz vordere Offensivreihe.
Und Jonas Sterner?
Also Jonas Sterner ist ja ein Spieler, der dort rechts alles spielen kann. Das war aus meiner Sicht schon nochmal eine sehr, sehr kluge Verpflichtung, die man absolut loben kann, weil das auch keine Verpflichtung gewesen ist, auf die man jetzt unbedingt oder auf die jeder gekommen wäre. Ich finde, da hat Dynamo ein gutes Auge bewiesen, sich dort einen Spieler zu holen von Bundesligisten, den man denke ich, einfach mal insgesamt für nicht extrem teures Geld leihen konnte, weil Kiel jetzt auch nicht der ewige Bundesligist ist. Trotzdem hat er schon viel Erfahrung in der zweiten Liga, der war auch dabei beim Aufstieg. Der bringt eine hohe Grundgeschwindigkeit mit, das haben wir am Wochenende auch gesehen, er arbeitet gut gegen den Ball. Wie gesagt, der kann auf der Seite alles spielen und er kann sogar ins Zentrum. Und das sind einfach dann schon Spieler, die helfen, weil sie flexibler einsetzbar sind. Also für mich ist Sterner eine super Verpflichtung. Und da kann man dann auch durchaus mal wieder loben, dass natürlich Dynamo in der Kaderplanung auch gute Ideen hat und ja auch manche zur Umsetzung bringt.
Willkommen in Dresden. Wie waren die ersten Tage?
Ja, etwas stressig. Die Anreise war natürlich sehr lang und dann Medizincheck ging alles echt fix. Aber mir war wichtig, dass ich schnell ins Training einsteige, die Jungs kennenlernen. Und ja, ich fühle mich eigentlich, als wäre ich schon länger hier auf jeden Fall.
Also wir sind so ein bisschen das Italien von Deutschland. Du merkst das klimatisch. Es ist halb subtropisch. Kommst du mit den klimatischen Bedingungen zurecht? Ich glaube, es ist ein bisschen wärmer als in Kiel.
Ja, auf jeden Fall. Gerade als wir uns das hier angeschaut haben, dann das erste Mal auch in dem Stadion, da sammelt sich die Wärme ja dann auch nochmal. Schon was anderes, aber ich denke, jetzt durch die Trainingseinheiten gewöhnt man sich dran. Und an sich beschweren wir uns sonst immer für zu wenig Sonne und hier ist genug.
Du bist ein Junge aus dem Norden, hast lange Zeit bei Holstein Kiel gespielt. Jetzt so richtig das erste Mal raus, aus dem Nest.
Ja, klar, das war am Anfang auch erstmal nicht so leicht, die Entscheidung zu treffen. Aber als ich mir dann mal den Verein hier angeschaut habe, da war mir dann schon klar, dass ich das auf jeden Fall machen will. Und das, glaube ich, auch genau der richtige Schritt ist für mich. Ein Verein, der familiär ist, wo die Fans brutal hinter der Mannschaft stehen. Die Stadt bebt. Das ist, glaube ich, schon ganz cool, ja.
Wir spielen in der dritten Liga, aber ich sag mal, die Trainingsbedingungen, die sind schon erstklassig.
Ja, da muss ich mich manchmal zwicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich Wahnsinn. Du kriegst hier alles, super Essen nach dem Training. Das ist echt, ist top.
Jetzt verrat uns mal, wie der Entscheidungsprozess, dein Name wurde ja immer auch wieder ein bisschen gehandelt, wie der gefallen ist, dass du gesagt hast, okay, erste Liga ist zwar schön mit Holstein Kiel, aber hier kann ich halt spielen.
Ja, das war dann ganz ehrlich, also so vom menschlichen Gefühl war natürlich schwierig, weil man einfach sagt, das Erlebnis will man schon mitnehmen. Aber da musst du auch einfach ein bisschen an deine Karriere und auch an das Sportliche denken. Und dann war für mich auch ganz klar, dass ich was Neues brauche. Einfach mal einen neuen Impuls, neue Menschen kennenlernen, aus meiner Komfortzone raus, aus meinem Nestchen da. Ja, und dann fand ich, dass ich, also als ich dann das erste Mal gehört habe, Dynamo ist im Gespräch, ja, musste ich nicht lange überlegen. Habe dann auch noch mit ein paar Leuten geredet und dann wurde alles nur bestätigt.
Wer hat dir zugeraten zu Dresden, hat gesagt, das ist ja schon ganz okay?
Ja, ich habe lange mit Tim Schreiber geschrieben, als das nur mal im Gespräch war. Hat er viel Arbeit geleistet. Mir ständig geschrieben, aber ja, Haupe kenne ich zum Beispiel auch noch aus Kiel, verstehe mich auch super mit ihm. Ja, und die anderen Jungs sind auch also alle sehr, sehr nett, muss ich sagen.
Ein beliebter Spruch beim Spieler heißt immer, ich spiele da, wo mich der Trainer hinstellt. Ich habe aber gelesen, Lieblingsposition ist schon so die Achterposition.
Ja, ich muss sagen, meine ganze Laufbahn war schon so, dass ich eigentlich da gespielt habe, wo der Trainer mich hinstellt. So bin ich damals auch in die Jugendnationalmannschaft gekommen, weil die einen Rechtsverteidiger brauchten. Und da sagt man natürlich nicht nein. Also ich bin einfach froh, wenn ich spielen kann. Und wenn der Trainer mich da auf einer anderen Position braucht, als was ich sonst spiele, mache ich es trotzdem sehr gerne.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage, die könnt ihr mir vielleicht beantworten. Ich war ja, vielleicht habe ich es auch verpennt, weil ich im Urlaub war. Nach Jens seiner Ansicht war es ja gefühlt eine Ewigkeit. Es waren ja nur zwei Wochen, aber was ich mir nicht erschlossen... Oder, nee, es waren doch nur Wochen. Was ich mich aber nie erschließe, warum bis zuletzt Dennis Dua und vor allen Dingen David Kubata immer wieder genannt wurden als Innenverteidiger, die man irgendwie verleihen will, um noch einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Habe ich nie verstanden. Aber wahrscheinlich habe ich da irgendwie mal nur einen halben Satz nicht gehört. Könnt ihr es mir erklären?
Also richtig auch nicht. Ich sag mal, man hätte es nur machen können, eben wenn sie einen holen, um den beiden, die hier vielleicht eine Zukunft bei Dynamo haben, Spielpraxis zu geben, die sie jetzt nicht bekommen. Also nicht auf Dauer. Und wir hatten auch noch mal ein, zwei Innenverteidiger gehört, wo wir uns selber gesagt haben, das ist Quatsch, du brauchst keinen Innenverteidiger mehr. Du hast genügend in deinem Kader. Und so richtig verstanden hätte ich das auch nicht. Das ist, wie Patrick gerade sagt, wie mit der linken Seite. Hätte ich vielleicht auch nicht mehr unbedingt machen müssen, aber jetzt ist alles so, wie es ist. Und jetzt müssen sie zumindest bis Januar mit dem Kader zurechtkommen.
Na, ich meine, Dua und Kubata haben es ja so schon schwer, also jetzt auch beide, ne?
Ja. Na, ich könnte mir vorstellen, dass speziell nach dem Derby das vielleicht dann doch nochmal aufgeflaggt ist und sie gesagt haben, ja, in der Schnelligkeit sind wir jetzt nicht unbedingt dort hinten in der Defensive die Schnellsten und machen nochmal was im Defensivverbund, sprich im Innenverteidigerverbund.
Also man hat halt definitiv, so würde ich das Ganze nochmal erklären, gemerkt, dass Dennis Dua eigentlich nicht so nah an der Startelf dran ist, wie man sich das ja eigentlich vorgestellt hat nach der Vorbereitung. Also man hat dort eigentlich gemerkt, dass die Idee mit ihm nicht so ganz gut aufgeht. So, dann hat man den David Kubata da aber auch schon geholt gehabt und das war ja ohne Verpflichtung, die man nicht machen muss. Ne? Also Kubata war bei Regionalligisten im Gespräch als Innenverteidiger.
Duisburg unter anderem
und hat 15 Drittligaspiele und das ist halt auch ein Kritikpunkt, den ich nochmal aufmachen muss. Wieso verpflichtet man gerade so früh in der Transferperiode dann wirklich solche Backup-Spieler, wo auch nicht ganz klar ist, wann werden die bei Dynamo ein wirklicher Leistungsträger sein? Also sprich, bei Kubata sehe ich einfach das Kernproblem. Der spielt jetzt dieses Jahr nicht oft. Du willst eigentlich aufsteigen in die zweite Liga. Wie soll Kubata dann jemals noch den Anschluss schaffen, ne, in den Zweitligakader reinzukommen, wenn er jetzt dieses Jahr verliert? Und dementsprechend wäre natürlich eine Leihe wieder sinnvoll gewesen. Aber die Frage ist auch, warum verpflichtest du zwei Spieler, die du danach schon wieder überlegst zu verleihen? Und das ist das, was ich dann meine. Man hat Spieler, die man hätte holen können, und die vielleicht eher die eigenen Vorstellungen, also sprich Schnelligkeit mitbringen können, einfach früher tätigen müssen. Und dann vielleicht Kubata auch weglassen müssen, sage ich jetzt mal so, wenn das halt von der Gesamtkonstellation nicht passt. Also ein Beispiel ist, um nochmal eins zu nennen, der Felix Meier vom BFC Dynamo Berlin, der ist jetzt nach Aachen gewechselt, der ist Leipziger, also Sachse, und hat dort jedes Spiel in der Innenverteidigerposition bei Aachen bisher gemacht. Und das sind halt ähnliche Sachen, wo man sich fragt, hat Dynamo die Regionalliga Nordost wirklich immer im Blick und alle Topspieler, die dort rumlaufen und in der dritten Liga bei anderen Vereinen gefragt sind, geht man dort auch mit der Klarheit in Gespräche, dass man sie haben will?
Aber Patrick, kann es sein, dass man bei Kubata und Dua so ein bisschen auf den Tobias Graulich-Effekt gehofft hat oder immer noch hofft?
Ja, da fehlen aber 10 Jahre, Lebensjahre, oder?
Aber du hoffst sicherlich, dass die dann auch zünden, dass man sagt, okay, wir haben die eigentlich als Backup geholt und dann, wenn du sie reinwirfst, zünden sie.
Na gut, aber da war ja Graulich, gut, Graulich war eine andere Geschichte, weil da waren Verletzungssachen dann mit drin, weil den hätte man ja in der Theorie auch halten können nach dem einen Jahr. Ja, natürlich sind dort vielleicht Überlegungen mit drin. Es wird ja auch irgendwo, kann man natürlich auch so einen Backup-Spieler machen, aber Fakt ist halt, dass Dynamo sich Anfang der Transferperiode mit Spielern beschäftigt hat, aber halt, ich sag mal, eher angedacht hat, ne, mal vorfühlende Gespräche geführt hat und die nicht fortgesetzt hat, während andere Drittligisten sich genau diese Spieler gesichert haben dann. Dann wird die Zeit immer enger und du willst noch machen und es klappt nicht. Und das ist diese Problematik, die ich in diesem Transferfenster bei Dynamo ganz klar sehe. Thomas Brendel aber, wie gesagt, ein Stück weit auch, nicht komplett in die Schusslinie nehmen, der hat natürlich die letzten Wochen zu verantworten, aber wir haben ja bei Dynamo wirklich das Thema gehabt, dass David Fischer ja auch ein Teil dieser Transferperiode dafür verantwortlich war, dass man auch mit Paul Wagner einen ganz unerfahrenen, jungen Kaderplaner haben, der viele Daten im Blick hat, aber für den das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte ist, wenn du dann dort am Deadline-Day sitzt und der Druck steigt und es kommt der Transfer nicht zustande, den du eigentlich willst.
Ja. Und dann nochmal zu den möglichen Abgängen. Du hast ihn auch schon erwähnt. Was wird denn jetzt mit Kion Park? Jetzt hat man, wie gesagt, Sascha Riestadt noch geholt. Kommt der jetzt überhaupt nochmal zum Zuge oder ist der eigentlich dann ein Kandidat spätestens fürs Wintertransferfenster?
Jetzt Stand jetzt würde ich denken, dass er erstmal nicht zum Zug kommt und auch kein Thema aktuell jetzt ist für ein Wochenendspiel oder so. Man könnte ihn natürlich gegen Hertha zweimal irgendwie ein paar Minuten geben, um ihn dort nicht außen vor zu lassen. Und dann wird das Thema dort, wenn alle Spieler fit sind, also sprich Philipp Heise und Sascha Riesch bleiben fit, dann glaube ich nicht, dass Kujun Park nochmal eine Rolle spielt. Wenn sich natürlich einer der beiden verletzt, wissen wir ja, wie das Geschäft ist, der andere wird vielleicht nochmal gesperrt oder wie auch immer das komisch kommen kann, dann kann das plötzlich doch sein, dass man ihn nochmal einsetzt. Also ausschließen würde ich das jetzt Anfang September nicht. Ich glaube aber, dass man im Wintertransferfenster gucken wird, ob sich ein südkoreanischer Club findet, der ihn dort dann vielleicht nach Asien holt. Es kann aber auch durchaus sein, dass ein anderer Club aus dem Ausland oder auch vielleicht später nochmal Inland irgendwie auf ihn aufmerksam wird, wenn es eine Backup-Lösung für hinten links in der dritten Liga braucht.
Vielleicht hat ja der erste FC Kaiserslautern Interesse.
Wir können ja vielleicht doch ein bisschen auf den, ich nenne es mal den Goretzka-Effekt hoffen. Der FC Bayern versucht ja Leon Goretzka auch schon seit 1-2 Transferperioden zu verkaufen. Goretzka will nicht weg. Aber lässt sich auch überhaupt nicht hängen. Zumindest erzählen das seine Mitspieler immer. Und wenn Park sich weiter reinhängt und dass er eine gewisse Qualität, oder was heißt eine gewisse, dass er eine Qualität auf jeden Fall für die dritte Liga hat, hat er auch schon bewiesen. Klar wäre im Verkauf das Bessere gewesen, rein für den Kader, für die Kaderstimmigkeit. Aber nun ist er da und wenn er weiter
voll sich einbringt, muss das zumindest jetzt erstmal insgesamt auch kein Nachteil sein. Wenngleich sicherlich mit seinem Verkauf auch finanziell ein bisschen was frei geworden wäre.
Ja, auch vom Gehalt her sicherlich.
Ja, deswegen, ja, das Gesamtpaket. Ne?
Goretzka, also der Park von Dresden.
Oder andersrum, ja. Park der Goretzka von München oder so ähnlich, wie auch immer.
Okay. So, dann runden wir mal das Ganze ab. Transferfenster, wie gesagt, seit Montagabend zu. Wie bewertet man jetzt die Transferphase von Dynamo Dresden insgesamt? Fangen wir mal an mit dir, Naro.
Naja, wenn wir das alles nochmal, wir haben es ja nochmal zusammengefasst. Also ich gebe mal Noten, 3,5, weil eben die entscheidenden Dinge nicht passiert sind. Und wie bei einem Spieler, der kann, ich gehe mal vom Torwart aus, der kann 8 Bälle überragend halten, greift einmal daneben, wird es nicht eine bessere Note, daher 3,5.
Ich gehe in eine ganz ähnliche Richtung, wie Naro auch. Also ich wäre bei einer normalen 4, man kann aber auch 3,5 sagen, also da streite ich mich jetzt definitiv nicht drum. Das ist okay, dieser Kader, das ist wirklich auch teilweise gut, welche Spieler man als gestandener Spieler geholt hat, dort ist es besser geworden. Ich sehe halt eine Grundproblematik in diesem Kader schon noch, die ist für mich, diese Mannschaft ist jetzt so erfahrener und vom Durchschnittsalter her deutlich höher. Sie hat aber deutlich weniger Perspektive, wenn es dieses Jahr nicht mit dem Zweitliga-Aufstieg klappt. Also dann muss man wirklich nochmal deutlich verjüngen. Also abgesehen natürlich der Eigengewächse, ne? die sorgen ja dafür, dass dieser Schnitt wieder sinkt. Aber wenn wir jetzt von Stefan Kutschke ausgehen, wenn wir von Philipp Heiser ausgehen und auch die anderen Neuzugänge, die sind auch alle Ende 20, beziehungsweise im Sturm darf man auch nicht vergessen, Robin Meissner, Christoph der Ferner nur geliehen und Stefan Kutschke laufen die Verträge nächstes Jahr alle aus. Also das heißt, für die mittelfristige Perspektive gibt es einfach auch schon wieder sehr viele Baustellen. Das einfach nur als Hintergrund, weil das natürlich in Dresden auch wieder die Gefahr weckt, dass es einen neuen Umbruch geben könnte nach diesem Jahr. Und das ist so noch ein Punkt, den ich insgesamt einbeziehe. Trotzdem sage ich, aktuell ist die Mannschaft jetzt so, dass er erstmal bis zum Winter performen kann. Und es ist vielleicht nicht schlecht, im Winter Dritter, Vierter zu sein, zu wissen, wir müssen jetzt noch was tun, das schnell und ordentlich vorzubereiten, frühzeitig die Transfers sicher zu machen und dann nochmal mit Wucht in die zweite Saisonhälfte zu gehen. Vielleicht ist es auch erfolgreicher, als Erster wieder in die Rückrunde zu starten und das Gefühl zu haben, man muss gar nichts tun.
Ja, du hast ja vielleicht durch den Pokal noch ein bisschen mehr Geld dann auf der hohen Kante und kannst das dann eventuell investieren. Tino, wir haben hier häufiger drüber geredet, über das Wort Umbruch. Da wurde uns immer so geredet, nein, einen großen Umbruch wird es nicht geben. Jetzt, wie gesagt, 12 Neuzugänge. Wie siehst du diese Transferphase?
Na, ich würde erstmal auf Thomas und Patrick antworten mit Vinko Schapina. Boah, da sagt er es ja gerne. Boah, habt ihr das jetzt aber krass eingeschätzt? Vielleicht bin ich da auch viel zu sehr Team Schwarz-Gelb. Also ich würde die Transferperiode jetzt also mindestens mit einer 3-0 einschätzen, weil wir ja nie vergessen dürfen, dass da auch Namen wie Tim Schreiber dazugehören, die verpflichtet wurden. Ne? Also ich fand sogar zwischenzeitlich, als wir Mitte des Sommers waren, da war ich sogar bei einer, jetzt würde ich jetzt rückblickend sogar 2-5, auf dem Weg zu einer guten 2 das beschreiben. Hinten raus, Kassar nicht zu vergessen, ne? Auch jetzt absoluter Stammspieler, haben wir gesagt. Schapina haben wir so als Königstransfer bezeichnet. Da Ferner zurückgeholt, funktioniert soweit alles. Aber jetzt gerade hinten raus, das haben wir gerade ausführlich beschrieben, hat es doch mehr Fragen offen gelassen und sogar ein neue dazugekommen, als dass sie beantwortet wurden. Von daher, und weil wir erst in der Schule würde man sagen, im Halbjahr, was nicht ganz stimmt, weil wir am Beginn erst sind, würde ich mit 3-, ja klar, würde ich, also eine 2 ist es auf keinen Fall mehr. Geht eher 3-3-, meine Einschätzung.
Ja, das haben die anderen doch aber auch gesagt.
Ja, aber die kamen von 4 bis 5. Ja,
aber du hättest ja jetzt schon doch von 2, ich gebe dir jetzt eine 3, aber jetzt bin ich bei einer 4. Und wenn wir hier zu Ende sind, sind wir beim Tino Meyer bei einer 6.
Also. Ja. Und wir dürfen ja auch nie vergessen, das hat der Patrick ja richtig gesagt, über wen wir hier eigentlich reden. Ne? Wir reden hier ja nicht über einen Musterschüler, der das 1-0 Potenzial hat, sondern über einen Drittligisten, der sich am Markt auch irgendwie behaupten muss. Ich sag jetzt 3, boah.
Gut. Dankeschön, Patrick, für deine Informationen, für deine Meinung. Patrick Franz, für die Kollegen der Bild tätig.
Ja, gern, Jens.
Und Dankeschön auch an den Macher der Narndorf-Rechnung, Thomas Narndorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Naro, vielen Dank.
Ich danke, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, definitiv. So, Tino, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich habe mir sagen lassen, unbestätigte Stimmen haben mir gesagt, der Transfer von Niklas Kreuzer zum SV Sandhausen wurde aber ganz, ganz schnell bei sächsische.de vermeldet.
Das war praktisch die Königspersonalie. Also da mussten wir jetzt nicht unbedingt Deadline Day oder so abwarten. Ich fand das einen sehr sympathischen Transfer. Was natürlich auch beweist, dass der Niklas Kreuzer nicht nur ein sympathischer Mensch ist, sondern eben auch ein ausgewiesener Fußballkenner. Ne? Der kann nicht nur gut spielen, der kennt sich halt auch richtig aus. Und der SV Sandhausen ist eine Mannschaft, die wird in dieser Saison noch ein Wörtchen oben mitsprechen. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen, das lasse ich mir von dir auch nicht kaputt reden.
Du glaubst gar nicht, wie viele Kommentare ich mir in den sozialen Netzwerken durchlesen dürfte. Na, wenigstens einer wird sich freuen, Tino Meyer. Und das habe ich nicht nur einmal gelesen, habe ich wirklich inflationär gelesen.
Und du hast das Foto gesehen vom Niklas, ne? Ich glaube, der zeigt auf dich, auf dem Transferfoto. Der zeigt und will sagen, siehst du, Jens?
Jetzt Hartwald.
Jetzt Hartwald, genau.
Genau. Naja, ich arbeite ja dran, dass wir vielleicht Niklas Kreuzer bald hier in unserer geselligen Runde haben und dann kannst du das Ganze mit deinem Sandhausen-Buddy aussprechen und ausdiskutieren.
Da steht es zumindest, wenn es um die Sandhausen-Sympathie geht, schon mal 2-1.
Definitiv, freue ich mich schon sehr. Was ist eigentlich mit deinen sportlichen Aktivitäten? Da kriege ich relativ wenig mit. Gibt es irgendwie noch, läufst du noch oder hast du aufgehört?
Nee, ich bin schon noch am Laufen.
Gibt's noch einen Marathon dieses Jahr?
Schwierige Frage.
Okay.
Würde ich erst mal hinten anstellen. Kann ich aktuell nicht beantworten. Okay. Könnte sein, weiß ich aber noch nicht.
Ach, das sind
so muss ich jetzt mal gucken, wie ich in die Herbstsaison so reinfinde.
Okay.
Da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weißt du?
Werbung.
Auf jeden Fall bei der Aktion unseres Exklusivpartners Radeberger gemeinsam wandern für unsere Heimat geht's in den Schlusssport. In diesem Monat gibt's noch die Zeit in Sachsen oder in der tschechischen Region rund um Usti getrackte Kilometer über die Outdoor Active App zu sammeln und Radeberger Pilsener spendet pro gesammelten Kilometer 50 Cent. Die gehen an den Verein der Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz und damit wird dann die Bergwachtstation Raten saniert. Die wurde bereits 1912 erbaut und ist damit die älteste Bergwachtunterkunft in Sachsen. Länderspielpause bedeutet für mich mal kurz ins Trainingslager. Ich verschwinde mal kurz aus Dresden. Und
Höhentrainingslager, ja, oder?
Richtig, richtig.
Du willst also rote Blutkörperchen ansammeln?
Richtig.
Oder Rotwein trinken?
Ja, lass dich überraschen.
Okay.
Ich bedauere es ein bisschen, nicht weit weg von mir spielt ja die SG Dresden-Striesen, dass ich die am Sonntag nicht erleben kann, das darf ich hier mal abseits sagen, die spielt ja gegen den FSV Zwickau, dass ich das nicht vor Ort erleben kann, aber... Ja, wie gesagt, mein Ausflug ins Trainingslager war schon länger geplant.
Nee, Jens, da mach ruhig ein paar Meter. Und ich denke, die kannst du auch auf deiner persönlichen Outdoor-Active-App aufzeichnen und mir dann mal bitte vorlegen.
Mache ich.
Damit ich auch mal nachvollziehen kann, was du
mein,
da so...
Einer deiner Kollegen hat neulich die Stirn gerunzelt und hat gemeint, ob ich denn überhaupt 5 Kilometer durchhalten würde.
Das ist üble also, Nachrede.
Ja.
Da würde ich ungesehen sagen, das ist üble Nachrede und da denke ich gerne an den Walchsee zurück und erzähle das auch zum wiederholten Mal an dieser Stelle. Als wir uns früh 7.50 Uhr an der Ecke, kurz hinter der Tankstelle, wo dieses kleine Reservat sozusagen war, wo wir uns da auf den Weg gelaufen sind. Und der Walchsee sind ungefähr 5,1 Kilometer und wenn du wieder an der Ausgangsstelle rauskommen wolltest, musstest du über 5 Kilometer laufen.
So sieht das aus.
Lass dich jetzt nie schlecht reden.
Nee. Heute nicht. Tino, das hat genau. Spaß gemacht. Ich fand, unsere Runde war wirklich sehr interessant. Auch nochmal die Einschätzung, Transfermarkt, jetzt um am Schluss nochmal darauf rauszukommen. Also war wirklich äußerst interessant. Danke auch nochmal an der Stelle an Patrick Franz und Thomas Nahndorf.
Genau so ist es. Dann nehmen wir jetzt die Länderspielpause und hören uns trotzdem nächste Woche Mittwoch wieder, Jens, oder?
Davon gehe ich fest aus. Bis dahin.
Sehr schön. In diesem Sinne. Tschüss, tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.